Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
So, Leute, während der Basti sich noch ein bisschen die Haare macht, fange ich doch schon mal an und heiße euch hiermit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom MTMT-Podcast. Wir haben heute ein paar Sachen zu besprechen, nämlich, deswegen sitzen wir hier.
Jetzt bin ich gespannt, deswegen sitze ich hier.
Ich habe mir sogar eine Notiz gemacht, Leute. Also, als allererstes, dieser Podcast ist gesponsert von Löwenanteil. Ihr wisst es bereits und Löwenanteil hat eine neue Sorte gedroppt und zwar am 10. Juni hat Löwenanteil die schon gedroppt. Es gibt jetzt ein veganes Gulasch, probiert es aus und probiert auch alle anderen Sorten aus. Ein Kunde von mir hat letztens gemeint, Sweet Chili gemischt mit normalem Chili ist das beste Gericht, was er bis jetzt hatte. Also könnt ihr auch ausprobieren. Ihr solltet ganz, ganz viel bestellen und wenn ihr ganz viel bestellt, dann solltet ihr definitiv den Code MTMT verwenden, weil dann bekommt ihr 10% auf alle Sachen. Danke Löwenanteil für das Sponsoren dieser Folge. Der Basti sieht ganz schön verhauen aus.
Immer noch.
Schon so ein bisschen. Heuschnupfen-Attacke und ja. Hexenschuss hattest du auch noch. Also irgendwie ist gerade...
Es war eine wilde Woche.
War eine wilde Woche bei
und
dir,
gell? Und ich bin halt auch alt geworden, so faktisch.
Also stimmt, du bist innerhalb dieser einen Woche um ein Jahr gealtert und hast deinen ersten Hexenschuss des Lebens bekommen.
Ja, das war der zweite, würde ich sagen.
Und hast auf einmal Heuschnupfen, was ja, auch neu ist, gell?
Okay, das ist...
Fragil.
Das macht mich das jetzt fragil. Das,
ja.
Oder
du weißt es nicht,
bin ich gerade einfach in diesem Prozess, der bei Antifragilität dazugehört, dass ich danach stärker hervorkomme als jemals zuvor.
Das kann schon auch sein.
Durch meinen Hexenschuss und mein Heuschnupfen. Heuschnupfen weiß ich leider echt nicht, was ich machen kann. Hexenschuss war jetzt okay, aber...
Basti hat vorhin gemeint, dass das Heilmittel gegen Heuschnupfen ist einfach Sonnenbrille tragen. Weil erstens kommen dann die Pollen nicht in deine Augen rein und zweitens sehen die Leute nicht, wie verquollen deine Augen sind.
Ja.
Und schon ist es geheilt. Also, you're welcome, wenn ihr selber an Heuschnupfen leidet. Probiert es mal aus.
Und sagt, wie es bei euch funktioniert hat. Oh Mann. Bei mir hat es nur so semi-gut funktioniert heute.
Übrigens noch was, ich weiß, du würdest es wahrscheinlich selber nicht tun, deswegen mache ich es jetzt für dich. Der Basti hat eigentlich einen Grund, krass zu flexen, aber er hat noch nicht krass geflext. Und ich komme gerade drauf, weil ich dieses wunderschöne T-Shirt vom Noah anhab. An dieser Stelle ein großer Shoutout an den Noah. Der Basti hat nämlich einen Athleten ganz alleine und ohne, dass der Athlet dafür irgendwas gemacht hat, zu den Olympischen Spielen gebracht. Basti, herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Und wie gesagt, es ist zu 100% dein Verdienst, dass der Noah sich für die Spiele qualifiziert hat.
Ja, vielen Dank. Endlich sieht es mal jemand.
Aber jetzt mal im Ernst so. Du würdest von dir aus wahrscheinlich nicht drüber reden, aber es ist schon sick so. Ich meine, du betreust einen Athleten und der hat es einfach zu den Spielen geschafft. Erzähl doch mal kurz was drüber.
Also das ist ein Kanuslalom-Athlet, ich bin ja früher selbst Kanuslalom gefahren und so, deswegen kenne ich da noch ein paar Leute und so sind die irgendwie bei mir gelandet und ich mache deren Strength and Conditioning Programming, würde man sagen. Also ihr Krafttraining. Also ich mache ja Krafttraining, weil ihr Conditioning ist, das machen sie im Boot natürlich spezifisch. Und damit habe ich relativ wenig zu tun. Ich passe das Krafttraining daran an, aber ich mache deren Krafttraining, was sie im Winter oder auch generell in der Saison, das ist auch neu, seitdem wir zusammenarbeiten, dass sie in der Saison weiterhin Krafttraining
machen. Davor gab es gar kein Training in Season.
Sehr, sehr wenig. Bisschen so Rumpf, 20 Minuten vor, nach dem Boot und so, sowas. Das mache ich jetzt seit 2-3 Saisons, glaube ich, mit denen. Ich glaube, das ist die dritte Saison. Also mit ihm und seinem Bruder. Und bei ihm hat es dieses Jahr tatsächlich wie sagt man, so als bescheidener Deutscher für Olympia gereicht.
Genau. Als nein, Deutscher, also der alles immer so schlecht und kleinreden muss. Genau, ja.
Also es ist echt abgefahren.
Ich freu mich schon, wenn es dann losgeht, dann müssen wir auf jeden Fall zusammen gucken.
Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, jetzt ist gerade Weltcup-Saison. Letzte Woche war Weltcup in Augsburg.
Ist die auch in der Zukunft, wenn der Podcast rauskommt?
Ach verdammt, die ist glaube ich immer noch dann, ja, es sind einige. Okay, okay, ja, diese Woche, verdammt, da habe ich gerade nicht dran gedacht. Ja, also dann waren die letzten Wochen waren irgendwie Augsburg und Prag und noch irgendwas und es müssten noch ein, zwei sein. Und ich glaube, das kann man auf YouTube streamen. Ja.
Ich finde, also ich fand Kanuslalom immer geil anzuschauen, also auch bevor ich irgendwie über dich da so diese Connection hatte. Also bei Olympia, da guckt man ja, das ist ja das Schöne an Olympia, dass man sich so random Sportarten auf einmal anschaut, ja, mit denen man sich sonst nie beschäftigt. Und da findet man dann immer so ganz verrückte Disziplinen, voll geil. Und ich fand Kanuslalom schon immer total sick, weil ich mir immer, und ich dachte mir schon immer, wie verrückt ist das, dass sie diesen random wilden Kurs runterballern. Und am Ende trotzdem trennen die nur halt irgendwie Zehntelsekunden. Weißt du, ich hätte irgendwie gedacht, durch das Chaos von diesem Kurs und so weiter, dass da die Zeiten dann viel weiter auseinander sind. Also das finde ich bei Kanuslalom irgendwie total verrückt, weil das ist beim 100-Meter-Sprint so ist es klar, dass die ganz eng beieinander sind. Aber bei so einer Disziplin, das finde ich irgendwie crazy.
Ja, das finde ich auch crazy. Und wie du sagst, so Wasser ist ja dann vermeintlich ein unkontrolliertes Chaos, aber es ist ja immer der gleiche Fluss und es liegen immer die gleichen Hindernisse drin und deswegen ist es eigentlich gar nicht so chaotisch. Also es ist schon chaotisch, aber
es sieht zumindest chaotisch aus,
wenn man es erstmal auch nicht greifen kann. Aber dann ist es ja auch so, dass so jede Welle wiederholt sich. Also eine Welle oder eine Walze und so ist ja immer am gleichen Ort. Und natürlich gibt's da über die Zeit Veränderungen. Also es gibt gewisse Muster im Wasser, die auch anders sind, von einer Sekunde auf die nächste, aber sich irgendwann wieder wiederholen. Und sowas musst du halt sehen. Und dann musst du wissen, wie du das halt quasi anders anfährst, wenn es gerade so ist, wenn es gerade so ist und so. An manchen Stellen auch nur. Manchmal ist es auch immer gleich so.
Also man muss schon krass auf seine Umwelt reagieren und sich der Umwelt anpassen bei der Sportart.
Ja.
Was ja sonst oft nicht so der Fall ist, also zum Beispiel beim 100-Meter-Sprint.
Ja, das ist schon spannend.
Ah, ja, geil. Das hast du gut gemacht.
Ja, danke. Basti. Was auch super spannend ist, wo du gerade von wegen Wahrnehmung und so weiter, ich habe da einen ehemaligen Kommiliton von mir mit ins Boot geholt. Martin heißt der. Und der so, also der hat mit mir Schwerpunkt Sportpsychologie Master gehabt und da ist in diesen Bereich reingegangen und auch was so, ich sag mal, ja, es war meine Wahrnehmung, Propriozeption, ich will jetzt nichts Falsches sagen und nicht zu wenig sagen, aber der trainiert mit den Surfern, also der ist der Surfcoach von dem Olympiateam und den habe ich auch mit ins Boot geholt, dass der die beiden betreut.
Mit ins Boot geholt, see what he did there?
Ja, und die haben endlich coolen Sachen gemacht, was so Wahrnehmung angeht und so Tunnelvision, die haben wie so Scheuklappen aufbekommen und ganz viele unterschiedliche Sachen auch noch gemacht, was super cool war. Ursprünglich war meine Idee von wegen Sportpsychologie, Wettkampfnervosität, Wettkampfangst, weil das einfach auch ein Riesenthema ist. Gerade so in Individualsportarten, du hast da so einen Hype vor einem Wettkampf und dann bist du da alleine am Start und du bist halt, also ich kenne das von mir selbst, ich war so fucking aufgeregt. So im Nachhinein, ich weiß nicht, warum ich jemals Wettkampfsport gemacht habe, weil geil fand ich es in dem Moment wirklich nie. So in dem auch Moment als du vor am Start. Kurs
warst, nein, weil ich wollte
gerade Fingerschnippen. Genau, sobald du einmal das Tüt vom Start hast, ist alles anders so. Ja, aber trotzdem, davor ist echt, ich frage mich immer, ob es sich gelohnt hat, durch diese Hölle zu gehen für den Moment danach.
Safe hat sich's gelohnt.
Ja, mit Sicherheit. Und aber das ist ein Riesenthema halt einfach, weil
klar.
Du hast ja im Training immer so Leistungen, wo du auch Vergleiche hast und dann manche Leute können es halt im Wettkampf abrufen, manche nicht. Und das war für mich so, da habe ich einen viel, viel größeren Hebel gesehen eigentlich, als es durch sowas wie Krafttraining. So, da das Ganze gut zu machen und so ist gut, aber da hast du einfach so einen Einfluss drauf. Und deswegen wollte ich unbedingt, dass die da auch mit jemandem richtig professionellen arbeiten, der sich damit auskennt und auch viel Erfahrung hat. Und klar, weißt du, klar kann ich auch irgendwie sowas wie Wettkampfroutinen in der Früh, Atmung, Sachen und so weiter, sowas haben wir auch eingebaut. Aber ich wollte einfach jemanden mit Erfahrung, jemanden mit, der da wirklich einen Plan davon hat und auch schon viele Menschen quasi durch sowas mal durchgecoacht hat. Und das war auch super geil. Das hat auch wirklich viel ausgemacht, glaube ich.
Nice.
Deswegen Shoutout auch an das, weil Wahrnehmung ist bei sowas nämlich wie beim Surfen. Du musst schauen, wo die Wellen wie brechen und so. Beim Paddeln ist das halt auch irgendwie super wichtig, dass du da das Wasser liest und auch dein Fokus immer auf die richtige Sache in deinem Blickfeld quasi richtest. So, weil da hängt ja so viel rum, so viel Torstangen, so viel Wellen, Steine, Zuschauer, alles Mögliche.
Nicht auf einmal auf die heiße Zuschauerin konzentrieren, ja, zum Beispiel.
Und da haben die halt super geile Übungen gemacht, haben sie mir auch so erzählt. Ist schon auch echt spannend. So. Auch wie abgefahren ist es zum Beispiel, wenn du dir dann, ist ja auch irgendwie so logisch, das ist dann so dieses Neurotraining am Ende, wenn du dir so wie so Scheuklappen dein periphere Sehen nimmst und du siehst immer nur das, was direkt vor dir ist. Eine Torstange, Stein, Wasser, keine Ahnung, deine Brotspitze und so. Und dann machst du diese wieder weg und hast dein peripheres Sehen wieder und hast auf einmal so voll den Informationsüberfluss.
Constraints that approach halt, gell?
Ah, super crazy, ja. Und das halt dann irgendwie so als Trainingsreiz nehmen.
Ja.
Fokus, offen und so. Das ist super abgefahren. Ja, ich bin hyped auf jeden Fall.
Ja, ja. Super geil. Also, nochmal Glückwunsch, Noah.
Ja, danke.
Wir können mal eine Folge drüber machen. Also generell über so Sport. Das Label der Sport, da wollte ich schon mal mit dem Andi eine drüber machen. Wird mal Zeit. Aber heute haben wir ein anderes Thema,
ja.
Leute. Aber bevor wir ins Thema reingehen, übrigens, kleines Update zur MTMT-Methode. Heute, an diesem Tag, erscheint in der MTMT-Methode mindestens der erste Teil von Modul 4, Funktionelle Anatomie und angewandte Biomechanik. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass alleine dieses Modul den Preis von der ganzen MTMT-Methode wert ist. Das ist schon,
glaube ich auch.
Das ist schon das Prunkstück in dem ganzen Ding. Also hat den größten Umfang und ist einfach, also es hat mir auch mit am meisten Spaß gemacht, weil es halt so praxisnah ist.
Genau, und ich glaube, das ist auch das, was sich viele der meisten Menschen, die die MTMT-Methode kaufen, erwarten. Oder das erwarten die Leute zu bekommen. Und ja, sie kriegen ja sehr, sehr viel, auch darum herum, um das einfach besser verstehen und besser anwenden zu können. Aber ich glaube, das ist so der Kern, den viele Leute quasi, auf den sich viele Leute freuen. Und viel außenrum sind ja Sachen, wo die Leute gar nicht wissen, dass sie die bekommen, aber sie bekommen sie von uns, weil wir wollen, dass sie dieses außenrum auch lernen, weil es einfach aus dann zum Beispiel diesem Modul 4 so noch viel mehr rausholt in der praktischen Arbeit mit Menschen.
Ja, die drei Module davor, die bauen quasi auf und führen dann zu Modul 4 hin. Also da werden die ganzen Grundlagen erklärt, die ganzen Grundprinzipien und grundlegende Bewegungskonzepte und so weiter und so weiter. Und dann in 4 ist es dann halt ganz konkret, okay, das ist, so funktioniert unsere Anatomie, so funktioniert unsere Biomechanik, so funktioniert Bewegung und dann eben auch immer mit dem direkten Übertrag zu, okay, jetzt haben wir uns angeschaut, wie dieses Gelenksystem funktioniert, dann schauen wir uns an, wie wir dieses Gelenksystem trainieren und so weiter. Ja, also auf Modul 4 bin ich besonders stolz auf jeden Fall und das könnt ihr euch ab heute reinziehen.
Auf was du auch besonders stolz sein kannst und Props dafür, weil das habe ich in der Vorbereitung gar nicht so direkt auf dem Schirm gehabt, weil das ja auch dann so richtig erst finale Form angenommen hat, kurz bevor du es filmst, ist der rote Faden, der sich da durchzieht. Und ich weiß nicht, ob der rote Faden das richtige Wort ist, aber der Aufbau generell einfach, von wie du es gerade schon gesagt hast, so von allgemein rausgezoomt, dann wieder reinzoomen und dann wieder rauszoomen, bis man dann nach drei Modulen bei Modul 4 ist und dann so checkt, ah, deswegen war das in Modul 1 und deswegen ist, oder so, das ist schon so, das macht Sinn. Und da, für mich waren sogar, oder sind gerade, weil, also vom Aufbau und vom Ablauf machen wir so, Quiz filmt die Sachen, beziehungsweise sitzt vor dem Greenscreen und nehmt die Kapitel auf und ich ziehe mir dann alles rein, mach das mit den Videos und so weiter und sehe es da quasi dann zum ersten Mal. Und auch für mich waren so ein paar Momente dabei, wo ich war so, ah ja, stimmt, das ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden Konzepten. Und die habe ich beide quasi in meinem Kopf und in meiner Arbeit gehabt. Aber so die direkte Connection zwischen den Konzepten war mir gar nicht so bewusst. Und dann bin ich so, ah ja, klar. Also auch so Mini-Kreise schließen sich für mich auch, gerade während ich die Methode konsumiere, ist richtig sick.
Geil. Ja, danke, das freut mich. Also ich glaube, ich glaube, wir reden schon immer genug über die MTMT-Methode, deswegen hören wir jetzt auch auf. Aber viel Spaß mit Modul 4, schickt uns euer Feedback. Ich kriege auch schon jede Menge Feedback. Das ist sehr, sehr schön, das motiviert und freut mich natürlich mega, dass es auch gut ankommt bei euch. So, und jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Mal wieder so eine Folge, die wir schon angekündigt haben, vor inzwischen geraumer Zeit. Aber wir haben es diesmal nicht vergessen. Und zwar haben wir diese, warte, welche Folge war das? Ich muss kurz in mein Handy reingehen.
279, glaube ich.
Genau, 279, die letzten 5 Jahre bei MTMT. Und die Folge haben wir aufgenommen, weil wir im Q&A, im Newsletter Q&A eine Frage bekommen haben. Die lese ich nochmal kurz vor. Wie hat sich euer Trainingsansatz im Laufe der Jahre verändert? Welche Aspekte waren euch zu verschiedenen Zeitpunkten besonders wichtig? Welche Elemente wurden aus eurem Konzept gestrichen, basierend auf neuen Überlegungen? Und welche wurden wann hinzugefügt? Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr in 5 Jahren ähnlich auf euer jetziges Training zurückblickt, wie heute auf euer Training vor 5 Jahren? Von vor 5 Jahren. Wie könnte dieses Training in 5 Jahren aussehen? Also das war die ganze Frage und wir haben quasi so diesen allgemeinen Part in der Folge 279 schon besprochen und heute wollen wir über den, wie hat sich unser Training verändert über die letzten 5 Jahre Part sprechen, also wirklich unser Training, also Bastis Training und mein Training, nicht so das Training bei MTMT und wie könnte dieses Training in 5 Jahren aussehen, weil das ist schon ein sehr, sehr interessantes Gedankenexperiment, ja. Und ich habe mich sogar ein bisschen vorbereitet auf die Folge.
Okay, dann schieß doch gleich mal los. So.
Also darüber haben wir auch schon ein bisschen gesprochen in der letzten Folge, in der 279. Vor genau 5 Jahren, da war ich am Ende meiner letzten Powerlifting-Phase. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel drüber sprechen. Und dann so vor 4 Jahren, da ging dann so wirklich die Transformation los. Also die inhaltliche, gedankliche, wie auch die Transformation von meinem Training. Ebenso vor 5 Jahren habe ich M-Rap-Sätze, Backsquats, Sumo-Deadlifts und Langhantelbankdrücken noch gemacht und habe nach dem Trainingsplan von Pascal Su, Shoutout, trainiert. Und dann 1 Jahr später habe ich auf einmal Safety-Bar-Squats gemacht und Zercher Front-Foot-Elevated-Split-Squats gemacht und Hatfield-Squats gemacht und so weiter. Also auf einmal hat sich das Bewegungsarsenal im Training verändert, durch auch so Einflüsse wie Pat Davidson und Kyle Dobbs und so weiter, also auch so die Leute, von denen ich, wo ich dann Mentorships, Online-Mentorships gemacht habe, so, die haben natürlich dann auch stark geprägt, wie ich trainiert habe. Und am Ende war das dann so, ich glaube, vor ziemlich genau 4 Jahren, dieser Punkt, wo mein Training viel offener und viel variabler wurde. Also wo ich mich nicht mehr so spezialisiert habe auf irgendwas, sondern eben angefangen habe, einfach mal neue, andere Sachen auszuprobieren. Auch so Dinge, die ich davor halt nie gemacht habe. Also wie zum Beispiel so, man kann bei einem Split Squat auch irgendwie den vorderen Fuß erhöhen und eine Last vor den Körper nehmen und dadurch kann ich meinen Körperschwerpunkt irgendwie manipulieren und so weiter. Also diese ganzen Konzepte, über die wir jetzt die ganze Zeit reden und die auch in der MTMT-Methode drin stecken, so die, mit denen habe ich dann angefangen zu experimentieren und rumzuspielen im Training.
Nur ganz kurz möchte ich auf das Beispiel Frontfoot Elevated Split Squat eingehen. Das war mir nie so bewusst, aber den gibt es erst seit 4 Jahren. Früher hat niemand diese Übung gemacht. Also das ist wirklich so. Ja. Das fällt mir gerade so auf, das war kein Ding.
Weder hat man die Übung also einfach noch nie gesehen.
Frontload gab's, aber hauptsächlich bei Kniebeugen eigentlich und auch so bei, keine Ahnung, bei Bulgarians und so weiter. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, das Gewicht vor den Körper zu nehmen. Aber den vorderen Fuß erhöhen, das war diese Übung gab's einfach nicht. Also ja, nirgends ist auf der Welt.
Ich habe auch noch nie einen Hatfield Squat gesehen vor 5 Jahren.
Ja, das stimmt, ja.
Und so weiter.
Aber das ist ja eigentlich so, weil das ist ja so naheliegend irgendwie. Man hat den hinteren Fuß erhöht, man könnte ja auch den vorderen Fuß erhöhen. Und wie selbstverständlich es jetzt ist, das quasi in unserem Modell zu haben und die Übung ist ja an sich scheißegal, aber das, was man damit trainiert, ist ja das Wichtige. Und wie logisch das ist, dass man das macht. Aber das gab es damals einfach nicht.
Gab's nicht. Und lustig. Das veranschaulicht auch diesen großen Switch, dass ich davor habe ich, oder haben viele von uns, und also ich rede jetzt nur von mir, habe ich halt in Übungen gedacht und war halt so, okay, ja, es gibt die und die Übungen und die muss ich machen. Und dann ging eben so dieses prinzipienbasierte Denken los. Und dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken, okay, welche Qualität will ich denn trainieren? Also Qualität auch im Sinne von, welches Gewebe will ich hypertrophieren und in welchen in welchen Übungen oder in welchen Positionen, in welchen Bewegungen will ich stark werden, aber eben auch so biomechanisch, koordinativ. So was für eine Qualität will ich trainieren? Wie zum Beispiel eben dieses, ich will meinen Schwerpunkt nach hinten holen, weil ich meinen Schwerpunkt durch Powerlifting-Training und generell halt viel schweres Krafttraining halt relativ weit nach vorne verschoben habe, auch durch Basketball, generell durch halt Sport, durch Output-getriebenes Training. Und das waren dann so Überlegungen, die langsam mal angefangen haben, dass halt so, ich mache nicht einen Split-Squat als Übung und ich kenne halt den Bulgarian Split-Squat und ich kenne den normalen Split-Squat, also mache ich einen von den beiden, sondern halt so, ich will die und die Qualität trainieren und wie kann ich mir eine Übung zusammenbauen, damit ich diese Qualität trainiere. Und das ist halt so, das ist wirklich ein ganz neuer Approach, der dann so langsam reingekommen ist. Und am Anfang habe ich auch nur Übungen kopiert, die ich zum Beispiel bei Pat Davidson gesehen habe und halt so, okay, mir ein YouTube-Video angeschaut, wo er erklärt, warum der Front Foot Elevated Split Squat, also vorderer Fuß erhöht bei einem Split Squat mit einem Gewicht in der Ellenbeuge, also Zercher Hold, warum das halt gut ist für die und die Mechaniken. Da war ich erstmal so, okay, ich mache die Übung. Ja. Und ich habe noch nicht genau verstanden, warum ich die machen soll. Aber ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen. Weil wirklich verstanden, was das dann bedeutet und so, das hat auf jeden Fall nochmal ein Jahr oder zwei gedauert, dass ich eben dann auch wirklich gecheckt habe, diese Qualitäten, diese koordinativen Fähigkeiten, diese Bewegungsskills werden damit trainiert. Und dann konnte ich irgendwann anfangen, also ich mache jetzt einfach weiter in der Evolution, dann konnte ich irgendwann anfangen, mir meine eigenen Übungen zu bauen. Und dann kam so eine Phase von ganz, ganz viel Tüfteln und Rumexperimentieren im Gym bei mir. Und die hält bis heute an. Also, dass ich wirklich einfach mir überlege, ich will biomechanisch das und das trainieren. Wie kann ich das am besten machen? Und dann probiere ich rum und baue mir meine eigenen Übungen. Also eben nicht mehr dieses, ich habe einen Katalog an Übungen und ich suche mir die Übung raus, sondern ich habe einen Katalog an Fähigkeiten. Und dann überlege ich mir prinzipienbasiert, welche Constraints ich wähle, welchen Fuß erhöhe ich bei einem Split Squat, in welche Hand nehme ich das Gewicht, alles so Gedanken, die ich dann angefangen habe, mir zu machen, um XY zu erreichen. Und eben, da bin ich eigentlich immer noch drin, dass ich so über Training nachdenke und mir ganz viel auch so, ich sag mal, meine eigenen Übungen erfinde. Und das klingt jetzt so, ich bin so, das ist jetzt nichts besonders Krasses eigentlich inzwischen für mich. Aber wenn ich dann zurückdenke, wie ich vor 5 Jahren trainiert habe, ist es halt schon ziemlich krass, weil das hätte ich damals halt nicht gekonnt. Also überhaupt nicht gekonnt. So, da habe ich ja einfach eben aus der Liste, die ich kannte an Übungen, habe ich mir eine ausgesucht. Und inzwischen baue ich mir das halt irgendwie, bastel ich es mir so zusammen, wie ich das brauche. Natürlich auch für meine Kunden. Also wir reden ja heute nur über unser Training, aber das hat natürlich einen fetten Übertrag auf das Personal Training auch. Ja, und das ist das, glaube ich, so erstmal ein bisschen rausgezoomter zusammengefasst, wie ich trainiere.
Lass uns da mal kurz bleiben mit diesem Übung erfinden.
Muss mir schnell eine Decke holen.
Okay, ist so kalt, ja, ist aber echt. Also wir haben mit Juni, Leute, das ist uns bewusst, oder Ende Juni mittlerweile. Das muss doch irgendwo eine Decke sein.
Die Decke ist nicht hier.
Ach so, die ist im anderen Keller. Ja.
Im Raum, wo ich die MTMT-Methode filmen habe. Weil da ist es auch immer saukalt und da sitze ich halt teilweise 3 Stunden am Stück.
So im Ultra-Hochsommer, wenn es hier diese, keine Ahnung, subtropischen 45 Grad hat, ist dann der Keller echt ein guter Spot. Aber so in der Übergangszeit ist es so, du hast auch schon wieder eine kurze Hose an, Mann. Du, keine Ahnung.
Ja, nur weil es heute auch voll schön ist. Gestern war es auch voll schön.
Juni
war voll warm
ist
gestern.
So, hab geschwitzt, stimmt, gestern war richtig warm, ja. Krass geschwitzt.
Zurück zum Thema.
Übungen erfinden. So, ja. Da wollte ich kurz einen Ausflug machen, weil das passiert auf jeden Fall auch auf einem Spektrum. Und es ist gut, dass du das so machst, wie du es machst, jetzt in den letzten Jahren und so weiter. Und es ist auch gut, dass man sich da Gedanken drüber macht. Und am Ende ist ja jede Übung nichts anderes als etwas, was sich irgendwann irgendjemand mal erfunden hat oder ausgedacht hat. Aber das Spektrum, das ich meine, was ich beobachte, ist halt, man kann sich Übungen erfinden, die gezielter auf irgendwas eingehen, was man trainieren möchte, was du trainieren möchtest, was du mit einem Kunden trainieren möchtest. Aber das Spektrum geht auch so weit, dass einfach irgendwann irgendwelche vorgewählten Sachen gemacht werden.
Ja.
Und das Pendel, wir hatten es, glaube ich, in der Folge auch mit dem Pendel, das zu weit schwingt, das darf auf keinen Fall auch zu weit schwingen. Es soll auf jeden Fall schwingen, definitiv. Und man muss nicht immer bei den Sachen bleiben, die es gibt, überhaupt nicht so, sondern man darf seinen Horizont erweitern, man soll seinen Horizont unbedingt erweitern und immer wieder. Und man kann das auch selbst machen, also man ist, weil das ist ja auch wiederum das Spektrum, wenn es nicht weit genug schwingt, dann trauen sich Menschen sowas, genau, da war ich auf jeden Fall lange, nicht sich solche Gedanken zu machen, weil man nicht den Mut hat, selbst einfach eine Übung zu erfinden.
Aber und, könnte ja falsch liegen.
Es könnte ja Bullshit sein. So.
Genau.
Da in der Mitte zu schwingen, das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt auch nicht irgendwelche vogelwilden Sachen macht, wo dann gewisse Trainingsprinzipien nicht mehr in Check sind, einen adäquaten Reiz setzen und so weiter und so fort. Aber sich auch genügend trauen quasi. Das ist so eine wichtige Side Note dabei.
Ja, weil das bedeutet eben nicht, dass man anfängt, einfach random Shit zu machen. Mhm. Und ab und zu ist es auch okay, einfach wirklich komplett random Shit zu machen und so quasi zu experimentieren und rumzuspielen. Aber das ist eben so die Sache, wenn du das orientiert machst an einem Outcome und sagst eben, ich will diese Qualität trainieren, dann ist es halt kein random Shit, sondern dann ist ja das alles gesteuert von etwas.
Ja.
Und Übungen erfinden ist auch wahrscheinlich gar nicht der richtige Ausdruck. Es ist ja eher wie so ein Baukastenprinzip, dass du halt so eben, wo habe ich die Last? Jetzt zum Beispiel Split Squat. Wo habe ich die Last? Welchen Fuß erhöhe ich? Wo? Und so weiter. Und dann bastelst du dir eine Übung zusammen. Also weißt du, ich erfinde ja nicht irgendwie bahnbrechend eine neue Übung, sondern ich mache ja nur eine Variante von was Bekanntem. Also welche Split Squat Variante mache ich, designe ich, wähle ich aus. Das trifft es, glaube ich, besser, weil ich habe nicht den Split Squat erfunden, Leute.
Ja, ja, und also und so, wir können auch menschliche Bewegungen nicht neu erfinden. Und in diesem Rahmen bewegt sich ja alles, was wir machen in unserem Training. Und da können wir Variationen machen und so weiter, ja, definitiv. Und auch Kombinationen, und da geht's dann schon los, dass es zum Problem wird, weil man kombiniert manche Sachen einfach nicht miteinander. Man kombiniert, jetzt kommen so ein paar typische Beispiele, einen Split Squat mit einem Bizeps Curl und dann Overhead Press, so, noch, so. Also, das ist genau der Punkt, den ich dann meine, weil der Outcome, den man dann damit hat, den gibt's nicht.
Genau, aber dann hat man eben den Outcome, den angestrebten Outcome aus den Augen verloren und halt irgendwas zusammengebastelt, einfach nur. Also experimentieren und rumspielen und tüfteln, das darf kein Selbstzweck sein.
Ja.
Das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Noch was mir eingefallen ist, was ich persönlich verändert habe über die letzten Jahre, ist, dass mein Training ist wieder simpler geworden. Also ich habe diese Kurve durchlaufen von, es war sehr, sehr simpel, ich war beim Powerlifting, dann habe ich angefangen, mich mit diesen Konzepten zu beschäftigen, dann wurde es erstmal ziemlich komplex und ich habe zum Beispiel angefangen halt sehr viel in meiner Prep zu machen. Ich habe viele so Drills gemacht vor meinem Training, habe auch damals angefangen, zum Beispiel am Anfang von Training PRI-Drills zu machen, Atemarbeit, Positionsarbeit und so weiter und habe dadurch relativ viel Komplexität in mein Training gebracht. Auch einfach, weil ich viele Sachen gemacht habe, viele Übungen gemacht habe. Und das war wichtig und das war richtig zu der Zeit. Aber sowas wie Atemarbeit und Positionsarbeit oder Mobility oder Warm-ups oder Prep-Work oder wie auch immer du diese Sachen nennen willst oder Corrective Exercises und so weiter, das fällt alles in den gleichen Eimer mit rein für mich. Alle diese Sachen macht man, damit man sie nicht mehr machen muss. Und das ist was, das ich im Laufe der letzten 5 Jahre verstanden habe. So, dass wenn du was machst, um den Skill zu lernen, zum Beispiel Stacken lernen, dann willst du diesen Skill ja lernen. Und wenn du den gelernt hast, dann kannst du den hoffentlich. Und dann musst du nicht vor jeder Session wieder eine irgendwie Positionsarbeitsübung machen, weil du sonst nicht klarkommst und nicht deine Positionen findest im Training. Und dementsprechend, weil das ist mir nur aufgefallen, inzwischen mein Warm-up ist so ultimativ simpel. Ich setze mich alibimäßig, und das sage ich wirklich so, das ist eher ein Ritual als ein physiologisches Ding, alibimäßig 2-3 Minuten aufs Echo-Bike und dann fange ich verdammt nochmal an zu trainieren. Und es soll nicht bedeuten, so ihr müsst es auch alle so machen, weil viele Leute brauchen halt noch als Vorbereitung, als Learning eben Beweglichkeitsarbeit, Atemarbeit, Positionsarbeit, diese ganzen Sachen. Aber wenn du die für den Rest deines Lebens immer machen musst vor deinem Training, dann läuft was schief, weil diese Dinge, die macht man, damit man sie nicht mehr machen muss. Du machst Mobility-Arbeit ja eigentlich, damit du an deiner Beweglichkeit arbeitest. Und wenn es funktioniert, was du machst, dann wirst du beweglicher und dann hast du diese Beweglichkeit irgendwann. Und dann musst du nicht vor jedem Training wieder, keine Ahnung, deine Overhead-Mobility verbessern oder deine Squat-Mobility verbessern, sondern das ist ja der Sinn von diesen ganzen Interventionen. Und warum mir dieser Punkt so wichtig ist, ist halt, ich sehe halt, dass ganz, ganz viele Leute halt für den Rest ihres Lebens Routinen machen, wo ich immer denke so, das funktioniert nicht gut, wenn du das für immer machen musst vor deinem Training.
Ja.
Das hat sich auf jeden Fall verändert. Also eben so Komplexität. Ich habe, bis ich wirklich angefangen habe zu trainieren, und logischerweise gehört das alles zum Training, aber bis ich meinen ersten schweren Satz gemacht habe, so, da ist halt vor ein paar Jahren gern mal eine halbe Stunde vergangen, inzwischen 5 Minuten.
Ja.
Und ich könnte auch mir diese 2-3 Minuten Ecobike sparen und direkt reingehen. So, und ich will das auch können. Das ist, wenn du das kannst, dann ist das gut.
Ja,
so, und wenn du es nicht kannst, dann ist es eben kein gutes Zeichen. Aber es wird immer so, hier irgendwie, ja, das Warm-up ist der wichtigste Teil von deinem Training, ist so ein Spruch, den hört man ab und zu von Leuten. Und da bin ich dann so, nein, Mann, der wichtigste Teil von deinem Training ist Training.
Ja, das ist ja dann die ganze Debatte, hey, dein Warm-up ist auch einfach dein Training. So, also wenn dein Warm-up nicht dein Training ist, dann kannst du es dir wahrscheinlich sparen.
Ja.
Und der, ich meine, Guilty of Dad, von diesem Spruch so, der Warm-up ist. Aber ja, braucht man nicht. Und Ecobike, ja, so ein bisschen, es eröffnet das Training, es gibt einmal kurz so, okay, jetzt geht's Training los, alle Sachen aus dem Kopf raus und so weiter. Aber seit der Folge mit der Brigitte spüre ich auf dem Ecobike, wenn ich da 2-3 Minuten nasenatmend auf dem Ecobike sitze, wie der Stickstoff meinen Körper durchströmt und meine Blutzufuhr in all meine Zellen und meine Muskeln verbessert, damit ich so richtig prep bin für mein Training. Wichtig, ich zwinge mich auch richtig krank zum Nasenatmen. Das war so, das fällt mir eigentlich nicht schwer, Nasenatmung, auch wenn ich irgendwie so eine kontinuierliche Ausdauerbelastung machen und so. Deswegen war das für mich nie so ein Ding, und ich klebe mir jetzt den Mund zu und muss da so richtig, richtig akkurat drauf achten. So. Und sorry, was ich deswegen dann noch nie gemacht habe, aber jetzt zwinge ich mich dann wirklich dazu, weil ich halt auch merke, vor allem jetzt mit diesem komischen neuen Heuschnupfen, dass meine Nase da echt trocken ist und lauter so Sachen, und das ist gut. Ja.
Mund zu kleben auf dem Ecobike oder beim Cardio ist so unfassbar albern. So, halt deinen Mund einfach zu,
ja,
und atme durch die Nase. So, wenn man das beim Schlafen macht, okay, da hast du keine aktive Kontrolle drüber und deswegen kann es Sinn machen, den Mund zuzukleben. Aber Leute, die sich den Mund zukleben für ihr Cardio, sorry, das finde ich so affig. Das ist mir nur gerade so eingefallen. ja, ich habe mir sogar ein bisschen was aufgeschrieben zu meinem Training. Mhm. Mein Training ist dadurch, dass ich quasi nicht mehr in Übungen denke, sondern irgendwie in Qualitäten und so weiter, ist es natürlich viel diverser geworden. Das heißt, ich denke auch ganz anders drüber nach, was es bedeutet, stark zu sein. Weil ich wollte immer stark sein durch mein Training. Als Powerlifter wollte ich obviously stark sein. Als möchte gern Powerlifter wollte ich obviously stark sein. Und ich will auch immer noch richtig, richtig stark sein. Nur meine Definition, was das bedeutet, die hat sich halt sehr, sehr stark verändert. Und auch genau in diesem Zeitraum von den letzten 5 Jahren. Weil inzwischen, so, für mich ist ein Mensch nicht stark, der nur stark in 3 Bewegungen ist. Der ist sehr spezialisiert und der ist sehr stark in diesen 3 Bewegungen. Aber allgemein ein starker Mensch bist du, oder bin ich, ich rede mal nur für mich, bin ich, wenn ich meine Kraft in ganz vielen verschiedenen Kontexten realisieren kann. In ganz vielen verschiedenen Bewegungskontexten, also in verschiedenen Bewegungsmustern. Und das ist auch das Geile, weil dadurch auch so der ganze Vibe von meinem Training inzwischen so ist. Ich meine, man variiert ja seine Übungen, so die Bewegungen, die man macht, regelmäßig. Für mich alle, keine Ahnung, wahrscheinlich so 6 Wochen im Schnitt. Und dann habe ich immer neue Bewegungen und jedes Mal eine neue Herausforderung, und jede neue Übung, die ich in mein Training reinbringe, die ich reinrotiere, ist eine neue Challenge, in dieser Bewegung stärker zu werden. Und natürlich machst du das regelmäßig und du rotierst über ein Jahr gesehen ganz, ganz viele neue Bewegungen irgendwie in dein Training rein. Und du hast ganz viele Mini-Challenges, anhand von denen du stärker wirst und wächst. Und das macht mich zu einem sehr, sehr variablen und starken Menschen. Also so, wie ich da heute drüber nachdenke. Also so eben, was bedeutet stark sein?
Ja.
Das ist inzwischen was ganz anderes. Und stark sein bedeutet für mich das Gegenteil von Spezialisierung im Training.
Auch da den Mut zu haben und seine eigene Identifizierung, würde ich schon sagen, seine eigene Definition von stark sein für sich quasi zu haben. Und das ist auf jeden Fall auch was, wo ich mir gerade sehr viel Gedanken drüber mache. Jetzt gerade auch so mit letzte Woche Samstag im Training den Rücken verrissen bei für mich schweren RDLs. Ich weiß nicht mal, ob es die RDLs waren, um ehrlich zu sein, weil ich habe da auch Frontfoot Elevated Zercher Split Squats gemacht, wo ich sowohl Gewicht als auch Range of Motion erhöht habe, so, und dann ganz viel Handstände und ein bisschen rumgeturnt und so weiter. Das kann irgendwie alles gewesen sein, wo ich meine blöde Bewegung gemacht habe. Ich glaube auch, dass ich das schon viel früher quasi verloren habe und das Training dann nur so das i-Tüpfelchen war und es einfach generell irgendwie ein bisschen zu viel war. Und dann hat, weil der Rücken, das war nicht irgendwie wie so ein Fingerschnippen-Hexenschuss reingefahren, gar nicht, sondern es war im Laufe des Tags, habe ich so ein bisschen gemerkt, und dann hat der Rücken zugemacht, wie man sagt, so ganz langsam. Abends war es aber noch okay. Am nächsten Tag war dann so morgens, okay, ja, bin ein bisschen steif. Und es wurde dann eher so zwei Tage später schlimmer quasi. Und ist auch schon wieder besser mit den Sachen, die man halt so macht. Dann kann man da mal wieder eine Runde atmen, ein paar Positionsarbeitssachen machen, weil das ist ja auch einfach ein hilfreiches Tool. Auch wenn man das nicht mehr regelmäßig in seinem Training hat, ist es einfach ein hilfreiches Tool, da immer mal wieder reingehen zu können, weil die Sachen kann man sich auch schwer machen. Und ist, was manche Dinge, wie zum Beispiel sowas.
Beziehungsweise in dem Kontext willst du es dir ja nicht schwer machen, sondern du willst ja Spannung loswerden.
Genau.
Da kommen ja diese Drills dann ins Spiel.
Ja, so, voll. Diese und die Spannung wieder woanders hinschicken. So ja. Muster verändern oder gerade irgendwelche Positionen verändern. Aber da habe ich so gemerkt, so okay, irgendwie habe ich schon Bock, schwere RDLs zu machen. Aber ich habe auch Bock, keine Ahnung, bei einer, was jetzt auch ein neuer Trainingsreiz für mich war, mal 1,5 Stunden Yoga zu machen, nicht klitschnass geschwitzt zu sein danach und völlig fertig. So, das ist ja auch eine gewisse Stärke, die, und das ist natürlich ein Spektrum. Und ich rede gerade irgendwie davon, als ob ich jetzt ein Hybrid-Athlet werden wollen würde, so, weil von Ausdauertraining brauchen wir gar nicht sprechen, wo ich da wäre und was meine Stärke ist, so ungefähr. Aber da habe ich für mich meine Definition von Starksein definitiv auch verändert und ist eine ganz andere, als sie es vor 5 Jahren war, mit okay, Starksein bedeutet, ich will endlich irgendwie halbwegs stark werden im Backsquat. Das ist mir so wurscht mittlerweile. Und in Deadlifts und im Bankdrücken, so in diesen Lifts. Und jetzt ist es ganz anders. Ja, ich will da schon so 100 Kilo Handelbank, habe ich schon Bock. Das sollte der Standard in meinem Leben bleiben. So.
Ja gut, wenn du nicht 100 Kilo Menschen kannst, dann so.
Was soll das dann?
Voll.
Was machen die? Dann haben wir keine Berechtigung, uns hier zu unterhalten.
Richtig.
Ja, also so ein paar Sachen, die würde ich schon gerne behalten. Aber halt auch ein paar andere Sachen, die ich jetzt quasi als stark sein bezeichne, so, ja.
Ja, was dann bei mir auch noch dazu kam, ich habe dann wieder angefangen, Basketball zu spielen in dieser Phase. Und das hat natürlich mein Training auch beeinflusst. Aber irgendwie hat es dann auch so ganz organisch zusammengepasst. Also das, was ich gerade erzählt habe, so das stark sein und wie ich trainiere und dass das Training viel diverser und viel variabler geworden ist, das hat ja dann auch sehr gut gepasst dazu, dass ich wieder angefangen habe mit einem Spielsport, weil das auch sehr, sehr geprägt hat, wie ich über Athletiktraining nachdenke und mein Athletiktraining, weil das sich halt sehr, sehr gut ergänzt. Wenn du einen Spielsport machst, dann bedeutet es relativ viel Chaos und sehr viel Variabilität, du bist in ganz vielen weirden Positionen, du musst aus komischen Gelenkwinkeln Kraft erzeugen, du musst Kraft aufnehmen können, du musst externe Kräfte managen können. So diese ganzen Sachen kommen dann dazu, die man im klassischen, traditionellen Krafttraining nur bedingt abdeckt. Aber mit einem variablen Krafttraining, da deckst du das natürlich gut ab. Und dementsprechend musste ich dann auch gar nicht mein Krafttraining krass verändern, als ich wieder angefangen habe, Basketball zu spielen, sondern ich war irgendwie eigentlich schon da. Und es hat extrem gut funktioniert. Ich habe jetzt 3 Saisons hinter mir, seitdem ich wieder angefangen habe. Und ich bin unfassbar gut durch diese 3 Saisons gekommen. Also gesundheitlich so. Ich habe mich nicht verletzt. Das Krasseste, was ich hatte, war, dass ich einmal umgeknickt bin und zwei Wochen Pause gemacht habe. Dann habe ich die, so als einzige Überlastungserscheinung, hatte ich meine Plantarfasziitis, die jetzt schon seit, keine Ahnung, 2 Monaten halt einfach komplett weg ist. Und das ist auch wieder was, durch dieses Verständnis für Grundprinzipien habe ich die Skills gelernt, meinen Körper zu managen in einem athletischen Kontext. Also ich habe zum Beispiel jetzt das Skillset, und natürlich habe ich mir da auch externe Hilfe geholt, aber ich habe trotzdem das Skillset zu erkennen, ah okay, mir tut's da weh, ah okay, es ist wahrscheinlich das, also mache ich das, also dann wieder Trial and Error, dann probiere ich das aus und schaue, ob es hilft. Das heißt, ich kann mich sehr, sehr gut um mich kümmern und mich gesund halten. Und das ist das für mich das Wichtigste, was Athletiktraining erstmal bedeutet. So, mein Körper muss gesund sein, ich will keine Einschränkungen haben und dann kann ich meinen Sport machen. Und dann brauche ich eben kein performanceorientiertes, das kann man machen, wenn man will, irgendwie Vertical Jump Training oder Explosivitätstraining für meinen Sport. So, weil für mich persönlich wäre das, ja, ist es einfach relativ hinfällig. So, ich will halt einfach resilient sein, ich will antifragil sein. Und wenn ich das bin, dann kann ich auch geil meinen Sport machen. Und dann müsste ich mal wieder eher auf mein Cardio-Training schauen als limitierenden Faktor, der mich irgendwie zurückhält in meiner sportlichen Performance als auf irgendwas anderes. Also das kam dann auch noch mit rein. Und natürlich hat mein Training sich dann auch verändert, so hier und da ein bisschen. Dann kam irgendwann noch Plyos verstärkt mit rein. Das ist ja auch sowas, was sich bei uns noch entwickelt hat, so über die letzten
Jahre.
Plyos gibt es erst seit 2 Jahren.
Die sind dann noch neuer als der Frontfoot, genau. Der Welt Split Squad.
Plyos, ganz neues, bahnbrechendes Konzept, was wir hier vor 2 Jahren erfunden haben. Nein, natürlich nicht. Aber das kam dann eben auch noch mit rein, war auch noch ein Faktor, der das Training diverser gestaltet hat, was auch noch mehr Variabilität ins Training gebracht hat und so weiter. Und so ist es alles sehr viel facettenreicher einfach geworden. Und ich habe die Prinzipien und über die Prinzipien auch die Tools, um mein Training an mein Leben und meine Anforderungen, also dazu gehört zum Beispiel mein Sport Basketball, extrem gut anpassen zu können. Und das kann ich inzwischen so relativ intuitiv für mich machen und das ist ziemlich cool, weil ich deswegen sehr, sehr zufrieden bin mit meinem Training, weil es auch wirklich meins ist.
Ja.
So, das ist mein Training. Das habe ich mir überlegt. So, ich weiß, für was ich trainiere. Ich weiß, warum ich jede einzelne Übung mache. So, das ist alles, kommt alles von mir. Und ich bin nicht extern gesteuert und bin so in eben, ich muss die Übung machen, die hat der gemacht, oder ich muss den Plan trainieren, den mir jemand anders geschrieben hat und so. Und das gibt dir eine Freiheit und eine Autonomie, die mich persönlich sehr, sehr glücklich macht. Also ich bin einfach unfassbar zufrieden mit meinem Training und das schon jetzt seit geraumer Zeit. Und das ist sehr geil, weil dann machst du halt dein Training. So, du machst es sehr gerne und dann ziehst du es durch und dann hast du Spaß dran. Und wenn du Spaß an deinem Training hast, dann wirst du auch besser. Also dann wirst du schneller besser, als wenn du keinen Spaß dran hast. Und da Training halt ein extrem wichtiger Lebensinhalt für mich ist, bereichert das mein Leben dadurch einfach massiv. Und massiver als vor 5 Jahren zum Beispiel, wo es oft eher ein Stress für mich war, das Training. Also hauptsächlich war es ein Stress für mich. Und zwar kein guter Stress, kein Eustress.
Hey du, genau du. Wenn du regelmäßiger Hörer bist, dann interessieren dich selig die Themen Biomechanik, Bewegungstheorie, Trainingsplanung, aber auch Sachen wie Soft Skills, Kommunikation und allgemein Coaching. In unseren regelmäßigen internen Fortbildungen, dem MTMT Skill Meeting, kannst du für 9 Euro im Monat dein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Das ist ein absoluter No-Brainer. Go get it.
Ja, also eine ganz schöne Reise und eine ganz schöne Entwicklung über die letzten 5 Jahre. Wie war das denn so bei dir? Ich meine, du erkennst dich wahrscheinlich da
in ganz vielen Sachen wieder.
In vielen Sachen wieder, logischerweise.
Der Ausgangspunkt ist ja auch ein ähnlicher. Also ich habe das also nie ganz so ernst genommen wie du, dieses Powerlifting. Aber mein Training bestand trotzdem daraus. Also ich war da vielleicht nicht so bored in wie du und habe mich auch nie extern coachen lassen, habe das immer irgendwie selbst gemacht und habe wahrscheinlich immer schon ein bisschen variabler trainiert, auch in der Powerlifting-Phase. Also habe immer relativ viele Accessories, die ich dachte zu brauchen, eingebaut, weil ich mich immer gefragt habe, wieso ist mein Backsquat so schlecht? Das lag einfach daran, dass ich nie...
Dein Backsquat war so schlecht.
Dass ich halt nie Backsquats gemacht habe und
dafür war
dann auch nicht...
Deadlift.
Ja, voll.
Weirdly stark.
Ja, ist er auch immer noch. Ich bin der Überzeugung, dass ich einfach, also jetzt nach einem gewissen Warm-up natürlich, aber eine Langhantel gehen könnte und das gleiche bewegt wie damals, ohne dass ich irgendwelche Singles gemacht habe, so
in irgendeiner Zeit. Sind die fetten Waden.
Das sind die Waden. Das
müssen die fetten Waden sein.
Die Waden und Hochkrüppeln funktioniert immer. Also das war der Ausgangspunkt. Und ungefähr vor vier Jahren, glaube ich, ging das mit meinem Knie los. Also ging irgendwie meine Patellasehnen-Tendinopathie los. Das ist schon echt lang so. Und das hat natürlich sehr viel in meinem Training geprägt und auch in der Auseinandersetzung mit gewissen Themen, die mich interessieren und die ich dann in mein Training einbaue. Und damals ging dann ungefähr, wie gesagt, vor vier Jahren, ich weiß gar nicht mehr, ob es 4 Jahren oder 5 Jahren war, aber die Auseinandersetzung mit David Gray los und mit allem, was mit Jumper's Knee, Patellasehnentendinopathie zu tun hat.
Das David Gray und Jake Tura.
Genau, und das runtergebrochen sind die beiden, ja, fettes Shoutout. Also aus meiner Perspektive
immer noch zwei der absoluten Goats in der Branche.
Also für mich, aus meiner Perspektive, ein richtig fettes Shoutout an diese beiden, weil die mir krass weitergeholfen haben, was mein Training angeht, was meine Schmerzen angeht, was meine Verletzung angeht. Oder ich würde es nicht mal Verletzung nennen. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Keine Ahnung, degenerative Erkrankung, egal, ist es dann eine Verletzung, ist halt aber
chronisches Dingenskirchens.
Und da habe ich sau viel gelernt über Sehnen und Sehnenreha und über die Biomechanik vom menschlichen Körper, auch über Athletiktraining, weil der Übertrag bei David Gray von Reha zu Athletiktraining oder was ja auch nur Training ist, anderes Thema, ist einfach irgendwie so gegeben,
wie man halt viel mit Athleten arbeitet.
Voll, wie man dann auch gewisse Dinge progressiv aufbaut und wie Reha zu Training wird, beziehungsweise wie Reha Training ist und nicht irgendwas Spezielles mit irgendwelchen Rehab Exercises, wie sagt man, Corrective Exercises oder sowas, sondern es ist halt einfach fucking Exercise, auch eine Reha und habe all die Programme von David Gray trainiert, habe mir das allererste Jumper's Knee Protocol, das vom Jake gab, geholt und dann auch irgendwie, glaube ich, so mehr oder weniger alle Abwandlungen davon. Und habe mir dann damals schon so aus den Lower Body Basics Programmen, die habe ich gemacht und da sehr reduziert, ein Jahr lang eigentlich nur Atem- und Positionsarbeit gemacht, wenn man so will. Klar, da waren Split Squat ISOs drin, da waren irgendwelche Underloaded Split Squats drin, die aber von der Load, also viel weniger waren als das, was ich eigentlich hätte machen können, aber von der Ausführung, der Fokus war halt einfach auf der Ausführung, auf der Lastverteilung aufs System. Und da habe ich super viel mich dem gewidmet und alles andere also einfach wirklich.
Bewegungsqualität zusammengefasst große Faktor.
Genau, ja. Und habe das auch bis zu einem Punkt gemacht, dass ich das halt nie wieder regelmäßig machen muss und es trotzdem kann. Also ich kann, okay, jetzt letzte Woche war ein schlechtes Beispiel, aber eigentlich kann ich mich immer in die Form Roller Bridge gehen und 30 bis 45 Sekunden pro Bein machen. Habe ich noch nie seitdem.
Und halt gut machen, gell?
Und das aktiv, ist ja
so eine Übung, die kann man halt irgendwie machen und kannst eine Minute halten.
Ja, genau. Nee, gut machen so und oszillieren und so. Klar, ich kann es mir dann so schwer machen, dass es auch krampft mit schnellen kleinen Bewegungen und so weiter. Aber das geht immer. Also da habe ich einen Standard jetzt irgendwie geschaffen in meinem System. Und das war so da die Weiterführung von meiner Powerlifting-Phase, was das angeht. Und dann habe ich mir, David Gray und dann Jake Tura kam, glaube ich, so ein bisschen später. Ich weiß gar nicht, wie ich dann auf den gekommen bin, aber auf jeden Fall in Kombination mit den Programmen von David und dem, der hat nur so ein Infosheet quasi gehabt, was Jumper's Knee Protocol angeht. Jack Jura, es gab noch kein Programm zu kaufen, außer seine Hypertrophie-Programme und sein Jump-Programm. Und hat mir aber anhand dann von den Infos, die er in seinem Jumper's Knee Protocol hatte und den ganzen References und Studien, die da drin waren, das, wo ich auch überall Deep Dives reingemacht habe, hat mir dann so mein eigenes Patella-Reha-Programm zusammengestellt, weil auch da hat die Physiotherapie, war bei Ärzten, hab MRT und Zeug und so, aber dass dir, niemand sagt dir da, oder zu der Zeit hat dir niemand irgendwie gesagt, so, ja, mach ISOs, steiger, bla, 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 so, was jetzt so selbstverständlich klingt irgendwie, musste ich mir damals erarbeiten und das habe ich mir gemacht und witzigerweise habe ich mir dann da so mein Programm zusammengestellt und jetzt vor einem halben Jahr oder so bin ich zufällig an das Jumpers Need Trainingsprotokoll vom Jake gekommen. Und das war sehr, sehr ähnlich. Also, ich meine, die Informationen sind auch die gleichen, weil ich habe es auf seine Informationen quasi aufgebaut und er hat es auch selbst wahrscheinlich auf seine Informationen zusammengebastelt und das Ergebnis war sehr, sehr ähnlich. Das war ganz cool zu sehen. Ja, und das habe ich da gemacht. Und da habe ich dann, wie gesagt, erstmal viel an meiner Biomechanik gearbeitet. So habe ich das damals immer viel genannt. Und dann...
Was ja auch nicht falsch ist.
Überhaupt nicht. Also, am Ende habe ich Belastungsmanagement betrieben und zwar auf allen erdenklichen Ebenen. Load Management, was ja auch immer so ein Thema ist. So.
Load Management über Bewegungsqualität.
Genau.
In erster Linie.
Und dann auch über die Steigerung von Reizen. Also über Volumen, Geschwindigkeit, so, also ganz, ganz klassisch und Load.
Das ist so halt das, was genau. Halt Training ausmacht.
Ja, Load Management quasi, wie ich die Last über mein System verteile und dann wie viel Last. Immer mehr Last addiert, immer mehr Last addiert und Geschwindigkeit. Ja, und eigentlich mache ich das jetzt immer noch so. Also das ist der Punkt. Also und da kam dann natürlich auch viel neuer Input an Bewegungen rein. So von David über sowas wie die Foam Roller Bridge. Das ist ja auch sowas, was nie jemand gemacht hat, bis wir die dann von ihm kennengelernt haben. Und jetzt macht's jeder. Ja. Und da habe ich auch, wie du es vorhin vom Pad beschrieben hast, viele Übungen einfach erstmal gemacht. Und so gecheckt, okay, so fühlen sie sich an. Aber das was
schwer,
was
ist anstrengend.
Ja, und auch so Sachen wie der Hip-Lock. So, das hat vor einem Jahr das Schnack gemacht, warum ich denn diesen Hip-Lock überhaupt mache und auf die Art und Weise so zum Beispiel. Und das war sehr cool. Und da habe ich das erstmal einfach ausgeführt, für mich gefühlt und dann immer mehr verstanden, okay, deswegen ist das in diesem Programm, deswegen ist das in diesem Programm. Und jetzt bastle ich mir das halt auch selber zusammen, mache Variationen, schau, in welchen Gelenkswinkeln ich was mache und warum was sich gut anfühlt. Ein richtiger Gamechanger für mich war natürlich auch, dass ich gelernt habe zu hingen in den letzten 4 Jahren. und also so richtig gut zu hingen und in meine Hüfte zu expandieren, also wirklich in meine Hüfte nach hinten zu schieben und da Länge auf meine Glutes zu kriegen. Das meinte ich damit.
Immer ein guter Skill, vor allem wenn man Knieprobleme hat.
So ein guter Skill einfach.
Dass man einfach lernt, seine Hüfte zu benutzen zur Bewegung.
So ein wichtiger Skill, weil am Ende war ich ja auch, also ich war Sitzsportler. ich bin jahrelang gesessen und habe nie, und damit hängt glaube ich auch meine ganze Patellasehnen-Tendinopathie-Sache zusammen. Ich habe nie eine wirklich athletische Entwicklung gehabt in meiner Jugend, wenn man so will, weil alles, was ich gemacht habe, war einmal in der Woche ausgleichsmäßig joggen und sonst bin ich in einem fucking Kajak gesessen. Ja. Und zwar sau viel. Und dann war man natürlich
also
auch
der Basti im, hat im das Kraftraum. Auf hohem Niveau gemacht, also ja, nicht nur so ich einmal saß pro Woche.
Da 10-mal die Woche in dem Boot so ungefähr.
Ja.
Also nicht die ganze Zeit, aber beim Höhepunkt so.
Der hat im Boot auch geschlafen und gegessen.
Meine heute. Beine sind auf jeden Fall im Boot regelmäßig eingeschlafen. Da hat einfach viel gefehlt, weil auch im Kraftraum haben wir halt, also ich habe nur Oberkörper diese
natürliche
trainiert.
Entwicklung,
genau.
Gerade von Sehnengewebe, die richtig. Du halt hast, wenn du als Kind rumläufst und springst und
ja.
sprintest und halt zum Beispiel, keine Ahnung, Fußball spielst, wenn du fängst an Fußball zu spielen, wenn du 6 bist und du machst es, bis du 16 bist,
ja.
So, das ist so einen Reiz, den haben ganz viele und der macht natürlich auch was langfristig mit deinen Strukturen und so weiter. Und das gab's halt bei dir.
Ja, voll.
Gar, und fast gar nichts.
Ich meine,
das macht natürlich was mit deinen Strukturen.
Das kannst du nie nachholen. Nie. Das,
richtig.
Also
kannst du nicht.
Sag niemals nie. Und aber es gibt so viele Studien, die darauf hinweisen, dass es halt nur in dieser Phase passiert, zwischen, keine Ahnung, 12 und 17 so ungefähr.
Ich habe letztens gehört, so die Sehne ist quasi fertig, so 17
ja,
bis...
Ja, genau.
Keine Ahnung, vielleicht 19.
Wahrscheinlich eine große Range.
Natürlich
eine
Range. Aber dann ist die Sehne quasi fertig gebaut. Und dann ist ja auch voll klar, dass wenn du halt, dass die Aktivität, bis du 17 bist, natürlich maßgeblich beeinflusst, wie dein Körper auch diese Struktur dann ausbildet.
Ja.
So, das ist voll logisch.
Ja. Und
einer von vielen Gründen, warum es so wichtig ist, dass halt gerade junge Athleten ganz viel verschiedenen Stuff machen und halt koordinativ und so weiter ganz, ganz viele ja. verschiedene Reize setzen, weil du natürlich dann auch strukturell ganz viele wichtige Reize setzt, von denen du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang auf irgendeine Art und Weise noch zehren kannst.
Ja, und da bin ich so krass genau bei dem, erstmals so einen krassen Fokus auf Variabilität legen. Also wie ich meine, das ist ja auch eine ganz gefährliche Debatte, wenn man sich überlegt, wie man sein Kind dann optimal trainieren lassen soll, weil da sollte man als Eltern am besten so wenig wie möglich reinlabern, aber auf keinen Fall sollte man so dahingehend reinlabern, dass man sich so früh wie möglich auf irgendwas spezialisiert, weil das ist, glaube ich, das ist nicht förderlich, sondern
für athletische Entwicklung.
Genau.
Also manchmal ja, so es gibt ja auch so Extrembeispiele, siehe Tiger Woods oder so, aber meistens nein.
Ja, und dann kommt es natürlich auch drauf an, was für eine Sportart das ist, so wie variabel die Sportart in sich ist. Okay, bei Tiger Woods ist wieder was anderes, aber wenn es halt in dem Boot sitzen ist, da würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Variabilität mit einstreuseln, so generell. Rückblickend und nichts, was mich jetzt stört, aber ist auf jeden Fall eine Erkenntnis gewesen. Und das hat halt bei mir irgendwie gefehlt. Und deswegen habe ich auch einen fucking Jumpers nie bekommen, ohne in meinem Leben jemals gesprungen zu sein. Oder wirklich gesprungen zu sein.
Wegen den fetten Waden.
Wegen den fetten Waden, ja.
Weil du einfach allein beim Gehen bei jedem Schritt so viel Gewicht einfach nach oben wuchten musst, dass natürlich deine Knie dann irgendwie überlastet sind.
Ja. Wie sind wir? Ach genau, Hingen. Das war auf jeden Fall Game. Und das ist auch ein Übertrag auf so viele, nicht unbedingt, nicht jeder ist irgendwie Sitzsportler in einem Boot, aber jeder ist irgendwie Schreibtisch oder viele Menschen sind Schreibtischtäter oder sind Sitztäter.
Sitzleber statt Sitzsportler.
Genau, Sitzleber im Sinne von Leben übrigens, falls ihr es nicht gecheckt habt, wie ja. ich gerade. Ja, genau. Und das ist halt auch einfach was, da fehlt diese Fähigkeit, die Hüfte zu beladen, dass die Hüfte ihren Job macht, weil die Hüfte hat bei uns einen richtig wichtigen Job, so in Fortbewegung, im Bewegen. So.
Das ist unser Powerhouse.
Voll. Und wenn man da den ganzen Tag nur drauf sitzt, dann ist diese Fähigkeit eingeschränkt. Und jetzt will ich gar nicht diese ganze, wie wichtig ist der Hinge für Menschen in unserer Gesellschaft, ist verdammt wichtig, so Debatte starten. Aber das war auf jeden Fall was für mich einen krassen Einfluss auf alles hatte. Hatte dann auch Einfluss darauf, wie ich meinen Oberkörper stabilisieren kann, was der größte limitierende Faktor für meinen Backsquat war und so weiter und so fort. Das war ja,
auch dein, also ich erinnere mich eben, wie du da die Sumo Deadlifts hochgekoppelt ja. hast, wo ich mir dachte, bei so einem Max Out Day, so wo kommt es auf einmal her, weil du mal mit Gewichten trainiert hast, die weit drunter lagen und dann hast du ausgemaxt und auf einmal hast du da Gewichte hochgezogen, wo ich wirklich dachte, so, what the fuck, das macht ja. gar keinen Sinn und da konntest du so krass nicht deine Lendenwirbelsäule stabilisieren
ja.
Und inzwischen kannst du das ziemlich gut.
Mhm. Voll.
Also wirklich komplett anders, was du da so bewegungstechnisch quasi dir angeeignet hast über diese ja. 5 Jahre so oder keine Ahnung, lass es 3 oder 2
sehr gewesen geil.
Sein oder
über die letzten Jahre einfach und das war so ein bisschen das hat sich bei mir relativ lang gezogen mit dieser oder es zieht sich, ich will nicht sagen, es zieht sich immer noch, es ist immer noch präsent, meine die Patellasehnen-Tendinopathie und es würden sich viele vielleicht fragen, ja, aber muss es nicht endlich mal weg sein oder so und ich bin so, keine Ahnung, ob das, also ich glaube auf jeden Fall, dass es irgendwie final weggehen wird, so, aber nur wenn ich, oder wegbleiben wird, sagen wir so, wenn ich halt gewisse Dinge immer dafür mache und wenn ich halt auch gewisse Dinge berücksichtige, dass ich jetzt halt nicht einfach so, keine Ahnung, morgen auf den Freiplatz gehe und eine Dunking-Session mache, unabhängig davon, ob ich jetzt dunken kann. Ich kann, warum auch immer, kann ich gut, also ich bin jetzt nicht der Schnellste und der Explosivste, aber ich kann springen so, dass ich an den Ring komme und klar, das hängt natürlich auch mit meiner Größe zusammen, aber nicht jeder 1,90 Jährige, wollte ich sagen, 1,90 großer
Waden, ja.
kann springen. Also meine Waden, die schieben mich da nach oben. Ich habe so eine kranke Plantarflexion.
Du machst das alles über Plantarflexion. Das ist pure Plantarflexion bei dir.
Ja, und also so, das sollte ich nicht machen, weil dann sind meine Knie wahrscheinlich jetzt gerade, weil ich auch nicht so viel springe in meinem Training gerade, weil ich andere Prioritäten habe, sehr schnell gereizt. Von sowas, weil das eine Belastung ist, die gerade nicht so viel drin ist. Und es war auch so Anfang des Jahres, ich kann es immer noch nicht genau festmachen, manchmal gibt es so Phasen, da merke ich meine Knie mehr, dann reduziere ich wieder den dynamische Trainingsinhalte, also schnelle Bewegungen und Sprünge Und wenn ich das halt dann über ein paar Wochen und Monate nicht drin habe, dann muss ich das langsam wieder integrieren, um meine Knie darauf vorzubereiten. So. Und da bin ich gerade wieder dabei. Und ich mache gerade sehr regelmäßig, aber sehr low-impact Sprünge, also Plyos, Light-Tier-Plyos. Und das baue ich mir gerade langsam wieder auf. Aber das sind halt so Dinge, die weiß ich mittlerweile. Und so kann ich meine Knie relativ gut managen. Wissend, dass ich da eine, weiß nicht, erhöhte Reizbarkeit habe. Und wenn ich gewisse Dinge machen möchte, dann muss ich mich da gut drauf vorbereiten. Besser als jemand anders vielleicht. Besser als jemand, der, keine Ahnung, schon immer viel gesprungen ist, auch in seiner Jugend und deswegen eine höhere Toleranz hat. Und da gibt es auch ganz interessante Studien und Gespräche und Diskussionen drüber, dass das früher oder später bei vielen Menschen der Fall sein wird, dass solche Sehnen wie zum Beispiel die Patellasehne oder die Achillessehne, wenn sie einem gewissen Stressor quasi, wenn sie einen Entzug von einem gewissen Stressor hat, wie Sprüngen und so weiter, dann ist es was, dann muss man sich da hinarbeiten. Und das ist ja auch so naheliegend und deswegen gibt es ja auch so viele von diesen degenerativen, chronischen
Use it or lose it halt so
Verletzungen, oder? Ja, voll, die im irgendwann im Alter aufkommen mit Ende 30, Anfang 40, wenn Leute wieder irgendwie mit ihren Jungs kicken gehen.
Ich weiß
mit
gar nicht,
ihren
woher Jungs das kommt, Basketball. Ich hatte nie
genau.
XY-Schmerzen, ja. Wieso habe ich auf einmal XY-Schmerzen? So?
Ja. Und ich glaube, das ist einfach dieser Fakt, unser Körper hält halt weder deine Achillessehne noch deine Patellasehne in dem, ich sag mal, aktivierten Zustand, dass du immer von 0 auf 100 eine Dunking-Session machen kannst, wie mit Anfang 20 vielleicht, wo du das gemacht hast, als du aber voll im Training warst. Und wenn du das dann einfach 10 Jahre nicht hast, dann kannst du das halt nicht machen, weil natürlich erhält sich dein Körper diese Fähigkeiten nicht so.
Klar, das kannst du nicht erwarten. Man hört es ja auch immer wieder, dass halt Leute mit jetzt Jumpers Knee oder was auch immer, dass viele Leute das halt einfach für immer haben und es nicht darum geht, dieses Ding wegzumachen, so, weil das vielleicht gar nicht möglich ist, sondern dass es vielleicht eher darum geht, dass du das gut managen kannst und damit gut leben kannst und halt die Sachen machen kannst, genau, die du machen willst, weil das geht auf jeden Fall. 100%. Das geht auf jeden Fall. Aber also eben, wenn man dann einem Jake Tourer zum Beispiel zuhört, der ist ja auch so, ja, keine Ahnung, wenn ich es halt ein bisschen übertreibe, dann tun mir halt wieder meine Knie weh. Aber dann weiß ich halt, was ich am nächsten Tag machen muss und wie ich vielleicht mein Volumen anpassen muss, damit es mir dann halt am Tag drauf dann nicht mehr wehtut und so weiter. Also es sind alles so Sachen und es gibt einfach solche Dinge. Wir können nicht diese Illusion haben. Und das ist so ein, da habe ich gestern drüber nachgedacht, ob ich darüber einen Post machen soll. Wir können nicht die Illusion haben, dass wir einfach ein schmerzfreies Leben leben. Und wer das verkauft, das ist meiner Meinung nach hoch unmoralisch. Und es ist ein fragiles Denken. Zu denken, keine Schmerzen zu haben im Leben, das wäre der anzustrebende Zustand und das wäre quasi normal, weil der normale Zustand in unserem Leben ist, dass ab und zu mal irgendwas wehtut. So, Schmerz ist ein normaler, natürlicher Bestandteil des Lebens und dementsprechend ist das Verlangen nach einem komplett schmerzfreien Leben, wo ich nie irgendeinen Schmerz wahrnehme, das ist meiner Meinung nach ein fragiles Konstrukt, das lässt sich gut verkaufen, aber meiner Meinung nach höchst unmoralisch, das als Marketingversprechen zu nutzen.
Rant over schon. Ja, bin ich zu 100% bei dir. Und
weil inzwischen ist ja jeder Schmerzcoach. Und
ja.
So.
Hypothese. Zu 100% ausschließen kann man es natürlich nie, aber man kann sehr, sehr viel dafür tun, ein so schmerzfreies wie möglich Leben, ein Leben, das so schmerzfrei wie möglich ist, zu haben. Aber der Preis dafür ist sehr, sehr hoch im Sinne von das Investment, das man dann in sich stecken muss über sein ganzes Leben, ist sehr, sehr hoch und die wenigsten Menschen sind bereit, das zu zahlen.
Und inklusive, der Preis kann auch sein, dass du auf coole Sachen verzichtest,
ja,
und keine,
ja,
coolen Sachen mehr machst.
Genau,
voll. Dich nicht mehr belastest.
Das,
und deswegen ist es so ein fragiles Konstrukt in meinem Kopf, weißt,
ja,
du? Weil aber das, was du gesagt hast, safe und auch das so.
Das on top nochmal. Dann bist, oh, du auf,
ja,
dann bist du
das nicht mehr machen, weil dann,
genau, dann bist du noch
vielleicht mein Schmerz oder so. Ja, fragil.
Dann bist du auf der sichereren Seite, wenn du dann sowas, ja, vermeidest. Aber auch, weißt du, ein Jake zum Beispiel oder ein Ich so. Ich könnte meine Patellasehnenreha auch einfach, ich könnte die noch viel besser machen. Ich könnte noch viel mehr Fokus auf ISOs legen und auf eine Reduktion von Sachen, die potenziell meine Knie stressen.
Fragil.
Noch viel mehr, also nur für eine gewisse Zeit auch so. noch viel mehr meine die Sprungprogressionen irgendwie nazihaft durchziehen, Woche für Woche und so weiter. Das meine ich mit Kosten. Aber das ist anstrengend, das ist zeitintensiv. Und wie du sagst, manchmal will ich halt auch einfach nicht auf Sachen verzichten. Dann, keine Ahnung, dann ist es irgendeine Wanderung und ich gehe einen Berg runter und es war zu viel Stress für die Situation, weil ich schon ewig lang nicht mehr bergab gelaufen bin. Keine Ahnung. Oder ich gehe dann doch mal irgendwie wieder eine Runde Basketball spielen und merke meine Knie dann wieder. Und zwar so krass, weil ich sofort letztes Jahr im Sommer ein Basketballspiel gemacht habe, wo ich natürlich auch nicht mal annähernd von meiner Belastungskapazität war. So, egal. Und das sind so Sachen. Und deswegen hat ein Jake auch, obwohl er ganz genau wüsste, wie er potenziell wahrscheinlich über einen Zeitraum von 1 oder 2 Jahren nochmal seine komplette Kniereha aufbauen könnte, aber immer wieder die Probleme, weil er halt keinen Bock drauf hat, weil er halt Bock hat auf
beziehungsweise weil er Bock hat auf zum auf Beispiel
Springen,
Danken genau. gehen, Basketball
genau, weil er keinen Bock auf Verzicht hat. So,
ja. Genau, und das ist genau, das ist der Beef, den ich auch habe, mein Hauptbeef mit diesen
ja.
mit diesen Versprechen und dass es halt so verkauft wird. So, dass es erstens, dass es so verkauft wird, als wenn ein komplett schmerzfreies Leben das Anzustrebende mhm. ist.
Ja.
Und dass es dann halt auch noch irgendwie missbraucht wird.
Und es ist ja auch nicht so schlimm, Marketing. Es sind fucking Schmerzen. So
ja,
oida. Also es gibt Schmerzen, die sind krass lebenseinschränkend und wirklich so, die behindern einen und die tun weh und so weiter und schränken, ja, gut, aber.
Gesunder Menschenverstand wenn, weißt, sollten wir nicht dazu genau. sagen müssen, aber muss man ja. dazu sagen.
Die also. Schuld, die tut die Schulter mal weh, die tun die Knie mal weh, die tut, du merkst halt mal, oder deinen unteren Rücken so, ja, du lebst halt auch so. Herzlichen Glückwunsch.
Und genau, das ist das, du bist am Leben, ja, Alter. Genau, ja. So, du hast irgendwas Krasses gemacht.
Und das
so, ich habe auch ein bisschen meine Knie letztens gespürt nach dem Basketballtraining, was ich ja. sehr, sehr selten habe. Und da war ich so, ja. Mein Körper reagiert, aber ich habe dafür gestern 2 Stunden das gemacht, was ich gerne mache. Nämlich ja. bin den Basketballcourt hoch und runter gefetzt, obwohl ich nicht gut regeneriert war und so. So, ja. Und ja. am nächsten Tag sagt mein Körper so, hey, das war vielleicht ein bisschen zu viel. So, ja, ich lebe. So, und, das ist.
Und diese Message ist so wichtig im Umgang mit Schmerzen auch, ja. weil sonst führt es, und Shoutout, da hatte ich gestern eine Online-Session, sonst führt es zu so einer krassen Verkopfung, was man für seine Schmerzen oder gegen seine Schmerzen oder für seinen Körper macht, was einen dann davon abhält, wirklich was gegen seine Schmerzen zu machen. Weil wenn man sich dann in den Übungen, in den Maßnahmen gegen seine Schmerzen so verkopft, dass man die nicht gescheit machen kann, dann kann man nichts gegen die Schmerzen machen. Und dann macht man nichts dagegen und dann bleibt man und dann hängt man da fest. Und das ist wild. Zum Beispiel, man fragt sich dann bei jeder Übung, mache ich die gerade richtig und bin ich gestackt und oder muss ich vielleicht ein bisschen mehr auf meine Innenkante gehen oder mache ich gerade zu viel? So. Und das hält einen alles davon ab, wirklich was gegen seine Schmerzen zu machen. Und das ist ein fucking Problem. Und ich habe so viele, keine Ahnung, man zieht ja auch immer so diese Menschen dann an. Aber ich habe so viele Fälle jetzt im letzten Jahr gerade gehabt, wo genau das Hauptproblem war. Mhm. Und das ist so crazy. Und meiner Öffnungssatz ist mittlerweile so, mach's einfach, weil schlimmer kannst du nicht werden. Schmerzen hast du ja schon. Und mehr kaputt machen tust du nicht damit. Also, und davon ja. bin ich überzeugt. Du kannst nicht mehr kaputt machen. Ist ja schon alles im Arsch. So.
Okay, jetzt so. Aber ja. das ist auch noch so ein Punkt. Selbst wenn deine Schmerzen, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier gelandet sind, selbst wenn die nicht weniger werden, aber du wirst stärker, du wirst schneller, du kannst mehr Leistung bringen und so weiter, dann bist du trotzdem besser geworden.
Ja.
Also weißt du, wenn du zum Beispiel jemanden hast und der hat chronisch, weiß ich nicht, Unterrückenschmerzen, so sagen wir einfach mal, und du arbeitest mit dem und du verbesserst deine Schmerzproblematik nicht, aber der Mensch wird stärker, er wird beweglicher, er wird trotzdem selbstbewusster, das heißt, er traut sich wieder mehr Bewegungen im Alltag zu machen und so weiter, dann ist es ein fetter Win, obwohl die Schmerzen nicht weniger geworden sind. So, natürlich dürfen sie in diesem Prozess nicht mehr werden. So, das ist dann mhm. mindestens unsere Aufgabe. Und auch das bedeutet nicht, dass es nicht ein erstrebenswertes Ziel ist, zum Beispiel chronische Schmerzproblematiken zu verbessern. So, ich hoffe, das ist alles klar, wenn wir hier drüber reden. Aber ja, und das ist auch so, das ist das, warum ich das unmoralisch finde, Leuten zu suggerieren, dass es erstrebenswert wäre, ein komplett schmerzfreies Leben zu leben. Weil da kommt dann zum ja. Beispiel das bei raus, dass Leute eben sich nicht einfach bewegen, nicht einfach ihr Training machen können und so weiter. Ja, es ist ein tiefes Thema und gehört auf jeden Fall nicht ja. zum eigentlichen Thema vom heutigen Podcast.
Wir waren beim Training, aber es war
eine geile Abzweigung, weil eben, das ist auch was ganz Aktuelles, wo ich mir gestern wirklich überlegt habe, okay, soll ich darüber einen Post machen und wie formuliere ich das? Mhm. Weil alleine jetzt, wenn wir drüber reden, weißt du, ist es so, das ist so der Klassiker. Da könntest du jetzt einen Satz rausschneiden von dem, was wir gerade gesagt haben. Hey, und dann könnte sich das ganze Internet auf uns stürzen und sagen, ah, MTMT sagt bla bla bla.
Einfach
bla,
nur stärker werden.
Und
so.
Ja. Genau. Und ignoriere einfach deine Schmerzen. Und so. Nein.
Natürlich kommt es.
Wir brauchen einen guten Umgang mit diesem Thema. Das ist logisch. Aber okay.
Ich meine, das ist auch tatsächlich einfach logisch und wenn ihr uns schon länger verfolgt, dann wisst ihr das, aber natürlich ist es wichtig, wie man stärker wird und auf welche Art und Weise und Variabilität, wovon wir es vorhin auch schon hatten, ist wichtig. Aber wie du gesagt hast, so sein Spektrum erweitern ist einfach, man hat einfach eine viel bessere Basis, weil man kann ja den Schmerz eh nicht von extern heilen, sondern das macht der Körper nur selbst. Und wenn du eine viel, viel breitere Basis hast, dann hast du viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, dich selbst zu regulieren und dein Körper kriegt es dann selbst in Check. Weil, auch so ganz ehrlich, welche Maßnahme phasenweise dann immer dafür gesorgt hat, dass meine Knie schmerzfrei waren, so. Woher soll ich das wissen? Also, was es genau war, das war immer die Summe der Dinge, den du dir zusammenreimst.
So, das ist gut, dass man das machen kann, aber am Ende wird er höchstwahrscheinlich falsch sein und dementsprechend ist das schon auch ein wichtiges Mindset zu dieses so, ja, ich habe das gemacht, das hat funktioniert, warum es funktioniert hat, ich kann eine Hypothese aufstellen.
Ja.
Aber die ist am Ende wahrscheinlich falsch. Und das verändert natürlich auch dann, wie du mit Schmerzen umgehst, wie du Training siehst, wie du Training machst und so weiter und so weiter. Aber zurück zu deinem Training, Basti. Genau.
Also, ich finde auch super den Anschluss vom Hinge, weil da habe ich gemerkt, meine Hüfte zu beladen, habe ich gelernt. Und was auch super wichtig war für mich und die Belastung und das Load-Management meines Unterkörpers, ich habe gelernt, Kraft in den Boden zu übertragen. Und das habe ich noch nie gekonnt. Deswegen habe ich auch zum Beispiel meine Deadlifts einfach nicht hochgeschoben, sondern hochgezogen. Das war ein krasser Pull.
Hochgezogen,
und ziehen gekrüppelt. Konnte ich halt. Also, keine Ahnung, ziehen. Also, wenn ihr was kann, dann ist es ziehen. Und auch Sachen vom Boden. So, ich habe keine, witzig, ich habe gestern eine Story von Maddie Madison gesehen, der in der Beef Barn war. Die Beef Barn ist tatsächlich sein Home-Gym in seiner Scheune. Und der hat, so hat er gezeigt, was er für Übungen gemacht hat, kannte er keinen einzigen Namen, hat alles selbst erfunden und hat auf die Trap Bar gezeigt und a couple of Stand-Ups mit dem Ding gemacht. Und es stimmt, du nimmst das Ding und stehst damit auf. Also das ist eigentlich ein Deadlift, das ist ein Stand-Up. So. Und ich habe es einfach hochgezogen und bin aber nicht damit aufgestanden, beziehungsweise habe nicht meine Beine dafür verwendet, indem ich sie in den Boden schieb. Und das habe ich gelernt und das war einfach für mein komplettes Bewegungsverhalten ein Gamechanger. Und das klingt jetzt irgendwie so dumm. Ja,
das ist einer der wichtigsten Bewegungsskills,
voll,
den wir auch mit jedem einzelnen von unseren Kunden im Personal Training jede Session mit viel Fokus trainieren.
Ja, genau. So, und man kann aber
eine gute Verbindung zum Boden und lerne gut Kraft in den Boden
zu übertragen. Genau, weil man kann verdammt gut darum herum kompensieren, Kraft in den Boden zu übertragen und trotzdem Sachen hochzuheben, trotzdem Sachen zu bewegen, trotzdem bewegen und im Gym zu machen oder trotzdem sich durch die Welt bewegen, ohne Kraft in den Boden zu übertragen, was wirklich crazy ist.
Ohne effizient Kraft in den Boden zu übertragen. Kraft in den Boden übertragen tun wir am Ende doch immer, sonst könnten wir uns nicht nach vorne bewegen. Aber aber das ist dann auch wieder, wie passiert es halt? Und so dieses differenzierte Denken und Verständnis über, wie funktioniert menschliche Bewegung erstmal, was dann die Basis für das Training darstellt. So, das kann man daran ganz gut veranschaulichen. Dass du halt Grundprinzipien verstehst von Biomechanik, so applizieren wir eigentlich Kraft in den Boden. Okay, wie machen wir das im Gym und wie kriege ich vielleicht den Übertrag? Wie kann ich diesen Skill verbessern? Wie kann ich effizienter werden im Kraft in den Boden applizieren und so weiter und so weiter. Das steuert ganz, ganz viel von, wie wir bewegen, wahrnehmen und coachen und selber machen im Training. Es geht ja um unser Training.
Voll. Und das habe ich, wie gesagt, durch RDLs, Leg Extensions, RDLs und dann alle Beinübungen, die ich gemacht habe, gelernt und dann natürlich auch durch Sprünge. Und neulich, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich schon wieder letzten Herbst oder so, neulich, stand ich auf unserem Laufband und habe da, also ich weiß nicht, habe ich irgendwelche Läufe gemacht. Auch da, je nachdem, wo meine Schmerzen gerade waren mit den Knien, habe ich das genutzt, um Load-Management zu betreiben, einfach so eine halbe Minute, eine Minute auf dem Laufband laufen, kurze Pause machen und das so dann quasi mich dahin gesteigert, dass ich mal wieder länger am Stück laufen gehen kann und so. Und Das war nie so ein Problem eigentlich. Also Joggen oder Laufen auf dem Laufband war nie so ein Problem. Aber auf jeden Fall bin ich da drauf gestanden. Und dann kam der Thilo so zu mir her und meinte so, hey, so dein Laufstil hat sich schon auch irgendwie krass verändert. So im Vergleich zu meiner Zeit, als ich hier angefangen habe, bei MTMT joggen zu gehen oder mal Läufe zu machen. Keine Ahnung, wir haben ja auch irgendwie Sprintsachen mal gemacht draußen und so weiter. Und das war dann auf jeden Fall, da war ich sehr stolz auf mich dann, weil es war so, okay, geil. Irgendwie die Summe der Dinge, die ich gemacht habe, haben wirklich dazu beigetragen, dass ich mich besser bewege, weil ein Laufbild, ein effizientes Laufbild ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass viele Dinge gut funktionieren im menschlichen Körper, weil da einfach viel zusammenspielen muss. Ansonsten
sieht man es gleich. Schon ein Abbild davon, ob du dich als Mensch gut bewegen kannst oder nicht. Also das sehe ich auch so.
Ja. Und am Ende weiß ich auch nicht, was ich jetzt noch so... Ich habe, glaube ich, alles gesagt, wie mein Training. Das hat alles für mein Training bestimmt die letzten 3-4 Jahre. Und Oberkörpertraining war immer so nebensächlich.
Ich könnte 10 Stunden drüber reden, was sich in den 5 Jahren da irgendwie verändert hat und so weiter. Also man könnte alleine noch mal einen ganzen Podcast über Plyos und Conditioning machen, also auch den Cardio-Part und so weiter. Aber ich glaube, das würde den Rahmen heute sprengen. Also Training hat sich auf jeden Fall deutlich verändert. Auch im Gym insgesamt, also einfach wenn du siehst, wie divers alle Coaches trainieren und so weiter inzwischen, wo halt vor 5 Jahren eigentlich so mehr oder weniger alle die gleichen Sachen gemacht haben.
Ja.
So macht halt inzwischen so jeder viel mehr sein Ding, was ziemlich cool ist. Aber wir können ja, auch wenn wir noch weiter drüber reden könnten, wie sich's verändert hat, jetzt nochmal drauf eingehen, wie sich unser Training vielleicht in der Zukunft verändert. Wie könnte unser Training in den nächsten fünf Jahren aussehen? Der letzte Part der Frage. Dann haben wir nämlich auch wirklich die Frage mal beantwortet.
Geil, dann können wir das erstmal.
Auch wenn wir ein paar kurze Abstecher in alle möglichen Richtungen gerade hatten.
Ja, also mein Training verändert sich ja jetzt gerade im Moment sehr oder seit Anfang des Jahres so richtig. Und eigentlich sage ich es immer nur, aber so richtig auf die Mission habe ich mich dann doch noch nicht gemacht. Was Handstand angeht, ja, und Backbend, aber so was Spagat angeht, habe ich noch nicht wirklich, wirklich
gestartet. Also es geht ja ums Training in 5 Jahren, nicht über die 5 Jahre. Also kannst du in 5 Jahren Spagat?
Ja.
Okay. Ja. Okay. Ihr habt es hier gehört, in 5 Jahren.
Außer ich kann, vielleicht kann ich ihn in 5 Jahren schon wieder nicht mehr. Nein, also das ist zum Beispiel auch so was, das, ja, wobei da, ich schau mal, wie das läuft und wie ich mich damit fühle. Wenn ich ihn kann, ob ich mir das quasi dann für immer maintainen möchte oder nicht. Aber wäre ja sowas wie, weißt du, ist es definitiv eine andere Fertigkeit als der Stack oder als sowas, so eine Positionsarbeitssache, einen Spagat, weil es ja schon eine extreme Leistung ist, die jetzt einem Körper wahrscheinlich nicht so inhärent innewohnt, wie die Fähigkeit stacken zu können, absolut gar nicht.
Also da muss ich sagen, ich finde es cool, wenn du dir das als Ziel setzt, aber das ist für mich so, ich find's cool, aber ich verstehe es einfach auf gar keiner Ebene.
Ja.
Ich persönlich bin so, ein Spagat können ist so unfassbar uninteressant für mich. Mhm. Aber also ich will damit dein Ziel nicht runtermachen. Das ist nur so, bringt so auf den Punkt auch so, wie divers Trainingsziele sein können. Ja. Und dass den einen halt irgendwie das motiviert und der andere denkt sich so, okay, was machst du für einen Scheiß? Und dann darf man halt nicht den Fehler machen zu sagen, eben dein Ziel ist scheiße oder so, was ja in unserer Branche auch viel passiert, dass man das dann halt, da kommen wieder das ganze Call-Out-Game auf Instagram und das ist Bullshit und das ist Bullshit und so weiter. Und das ist immer so, wie kannst du sagen, dass ein Ziel, was irgendjemand verfolgt, Bullshit ist?
Ja.
Nur weil du ein anderes Ziel verfolgst? Ja. So was für ein Scheiß.
Das ist unsere Bewertungswelt. So.
Ich hoffe, du schaffst es weiter als der Thilo übrigens.
Mit dem Spagat, ja. Ja, und für mich ist der Spagat ist auch nicht quasi der Selbstzweck oder das Ziel, sondern auch der Handstand ist für mich da nicht irgendwie das Selbstzweck und der Ziel, sondern ich möchte lernen, mich so ein bisschen schöner durch den Raum bewegen zu können. Und ich will jetzt nicht irgendwie so Movement-Flow-Sachen und so weiter sagen, aber so, ich sag mal, tonerisch von einem Handstand in eine Brücke, also solche Abfolgen würde ich gerne irgendwie lernen bis zu einem gewissen Punkt.
Also musst du doch ein bisschen mit dem Winnie auch
flowen. Also muss ich auf jeden Fall mit dem Winnie durch die Gegend flowen, definitiv. Und das ist für mich schon so, also langfristiger ist das Ziel und dafür ist eine gewisse Beweglichkeit in der Hüfte, sowohl in den Front-Split und in den Side-Split notwendig, um da coole Übergänge zu machen. Und jetzt im Moment geht es mir noch gar nicht so also sehr
so um diese akrobatische Sachen
ja,
und
genau,
so weiter.
Ja. Ja. Und
siehe Akrobaten.
Die Akrobaten, und, ja genau.
Was für verrückte und, Ranges die halt haben.
Und da habe ich Bock. So, und in 5 Jahren bin ich wie alt? Ja, okay. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall realistisch, dass ich da so ein bisschen besser durch die Gegend flowen kann.
Also Basti ist in 5 Jahren Schlangenmensch.
Ja, näher so auch, wie gesagt, nie auf die Kosten von 100 Kilo Hantelbank. So, das ist schon, das gehört schon dazu.
Da haben wir
schon
drüber gesprochen. Also, wenn du nicht 100 Kilo benchen kannst, dann darfst du nicht hier sein. Das disqualifiziert dich. Dann darfst du eigentlich auch gar keine Meinung zu irgendwas haben. Das disqualifiziert dich eigentlich für alles. Das verändert sich auch in den nächsten 5 Jahren nicht.
Ja, genau.
Und wie sieht dann dein Training in 5 Jahren aus? Also, weißt du, wenn du das in 5 Jahren dann alles kannst, machst du.
Ich bin, so. Weißt du, ich bin natürlich auch gerade schon wieder so typisch Basti. Also, ich will alles ganz viel können und müsste dafür 10-mal die Woche trainieren, so ungefähr, was jetzt auch nicht der Fall sein wird. Aber ich möchte auch, weißt du, meine Knie weiterhin maintainen und irgendwie springen, was ja auch zu einem durch den Raum bewegen gehört ja auch ab und zu mal einen Sprung einbauen. Und mein Training sieht. Wie sieht mein Training aus, ja? Nein. Auf jeden Fall, also es soll eine Mischung aus, ich mag einfach mit Gewichten trainieren, so das gibt mir was, also das, weiß nicht, finde ich irgendwie einfach Beste. Geil, brauche ich dir nicht erklären.
100 Kilo Hantelbank, sind wir wieder beim Thema, ja.
Ja, Beste, und auch so dieses, jetzt gerade mit meinem Rücken so, das so das ermächtigt einen ja auch irgendwie so viel zu machen und es gibt einem so viel Bestätigung über den Körper, was man kann, wenn man irgendwelche Stand-Ups mit 150 Kilo einfach machen kann, zum Beispiel so, oder seine RDLs halt, ohne dass einem der Rücken danach wehtut und auch immer dieses Gefühl zu haben, selbst wenn einem der Rücken wehtut, und es war 1-2 Tage wirklich kritisch, jetzt diese Woche, wo ich so war, okay, fuck, vielleicht muss ich mir das doch mal jetzt irgendwie extern anschauen lassen, was ich da gemacht habe, weil es so war, dass echt, es hat sehr wehgetan in gewissen Positionen und es hat mich einfach krass eingeschränkt und so sehr, dass es in meinem Kopf auch sehr einschränkend wurde. Digga,
wenn man zum ersten Mal in seinem Leben so einen richtigen Hexenschuss hat, dann kriegst du erstmal Panik.
Ja.
So. Ich hatte das halt ein paar Mal und deswegen war ich beim zweiten Mal so, ja, ist scheiße, aber ich weiß, dass es wieder weggeht, also entspanne ich mich und alleine deswegen geht es dann auch schneller wieder weg.
Ja.
So, aber wenn,
ja,
man, genau. Wenn man das zum ersten Mal hat und spürt, dann denkt man meistens, holy fuck, irgendwas ist richtig kaputt gegangen. Also eben von daher eine krasse eine krasse Lernerfahrung, die das dann mit sich bringen kann.
Und deswegen will ich auch Training mit Gewichten in meinem Alltag behalten, um immer diese andere Fragilität auch im Kopf zu haben, was sowas angeht. Und mir helfen einfach Gewichte dazu. Und es macht mir halt einfach fucking Spaß so. Aber deswegen, genau, mein Training soll eine Mischung aus Krafttraining mit Gewichten sein, dann eben einem Movement-flowigen, ich nenne es jetzt mal so Skill-basierten Training, was gewisse Skills angeht, je nachdem, wo ich da in 5 Jahren dann bin und wie dass sich da die Ziele verändert haben. Und auch so diese Komponente Kraft übertragen in den Boden, Sprünge, weil auch das gehört für mich durch schön durch die Welt bewegen. Schön, natürlich in fetten Anführungszeichen. Aber sich gut und effizient durch die Welt bewegen ist, weil das halt was war, was ich nie in meiner Entwicklungsphase hatte, sowas wie Sprünge und Laufen am Ende. Also ich nicht Laufen als Selbstziel und so weiter, aber ab und zu mal was Athletisches, nenne ich es einfach mal in meinem Training zu haben, wie Sprünge, wie vielleicht wieder ein paar Sprints, finde ich sehr gut. Und daraus werde ich mir mein Training in den nächsten 5 Jahren irgendwie zusammenbasteln. Das wird das Training in den nächsten 5 Jahren sein. Ja.
Wenn ich drüber nachdenke, wie mein Training in 5 Jahren aussieht, generell Training, wie Training grundsätzlich funktioniert, das wird sich nicht mehr verändern. Das war immer gleich und das wird auch gleich bleiben. Weil uns ja dann auch immer mal wieder irgendwie vorgeworfen wird, so nach dem Motto, ja, ihr wollt das Rad neu erfinden, aber das Rad wurde schon erfunden und Training ist simpel und Training verändert sich nicht mehr. Und ja, grundsätzlich, wie Training funktioniert, Stimulus, Regeneration, Anpassung, so, das wird sich auch nie wieder verändern. Aber darum geht's ja auch nicht. Die Frage ist, welchen Stimulus setzt du? Wie setzt du den Stimulus? Welche Adaption willst du bekommen? Und da gibt's halt auch wieder unendliche Möglichkeit der Variation. Und es gibt ganz viele verschiedene Ziele, die man verfolgen kann. Ziele, aka Adaptionen und so weiter. Und dann gibt's auch ganz viele Möglichkeiten, wie du dahin bekommst. Also eben welchen Stimulus du setzt und so weiter. Und also ich glaube, dass mein Training in 5 Jahren Stand jetzt, keine Ahnung, was dann passiert. In 5 Jahren spiele ich wahrscheinlich nicht mehr Basketball aktiv im Verein, kann ich mir vorstellen. Vielleicht mache ich in 5 Jahren einen ganz anderen Sport. Und dann würde halt mein Training sich so umstellen, je nachdem, was für einen Sport ich dann mache. Also natürlich, ich passe mein Training immer an mein Leben an. Und wenn ich einen Sport mache, dann ist dieser Sport ein sehr großer Teil von meinem Leben. Und dementsprechend würde mein Training dann anders aussehen. Aber keine Ahnung, wenn ich in 5 Jahren Kickboxen mache, dann wird mein Training dementsprechend ein bisschen anders aussehen, weil ich das halt an diesen Sport anpasse. Aber grundsätzlich, wenn du prinzipienbasiert trainierst, dann ändert sich da nicht mehr viel. Weil so irgendwie groß neue Grundprinzipien werden wir über die nächsten 5 Jahre nicht lernen, glaube ich. So vielleicht werden die Prinzipien, denen wir folgen, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt, noch ein bisschen ausgefeilter sein, noch ein bisschen detaillierter sein, noch ein bisschen besser einfach sein. Aber grundsätzlich, dass jetzt irgendwie ein neues Grundprinzip reinscheppert, nachdem ich mein Training ausrichte, so das wird nicht passieren, weil wir beschäftigen uns halt schon mit allen Themen, die zu Bewegung und Training dazugehören. Also von daher, da haben wir, glaube ich, in der 279 schon drüber gesprochen. Grundsätzlich kann sich nicht mehr so viel verändern, weil eben der Trainingsprozess, der war schon immer der Trainingsprozess. Das hat sich auch über die letzten 5 Jahre übrigens nicht verändert. Also es kommt einfach irgendwie drauf an, wie sich mein Leben halt verändert über die nächsten 5 Jahre. Aber grundsätzlich, ich werde immer Krafttraining machen. Ich werde immer gegen schwere Widerstände trainieren. So, das wird für den Rest meines Lebens ein Teil von meinem Leben sein. So, das gibt mir extrem viel. Das hat mir schon immer sehr, sehr viel gegeben. Von daher, das wird nach wie vor passieren. Und auch so dieses variabel sein und variabel trainieren und dass ich mich nicht irgendwie einschränke, indem ich ein hyperspezifisches Ziel verfolge oder so. Ich glaube, auch das wird mir erhalten bleiben. Also ich glaube nicht, dass ich eben zum Beispiel sage, ich will einen Spagat können und dann kann ich in 5 Jahren Spagat. So, das ist einfach, so funktioniere ich nicht, so denke ich nicht. Also nicht nur aufs Training bezogen, sondern generell aufs Leben bezogen. Also von daher ist es, wie wird das Training aussehen? Ich glaube nicht wirklich anders als heute. So, man wird neue Sachen ausprobieren, aber auch so grundsätzlich die Bewegungsmuster, die so, weißt du, in 5 Jahren gibt's nicht irgendein brandneues Bewegungsmuster, was man erfindet. Da gibt's immer noch Hinge-Bewegungen, Squat-Bewegungen, Split-Squats, Plyos, Sprünge, Cardio-Training, so diese ganzen Sachen. Und es wäre auch blöd, wenn mein Training in 5 Jahren komplett anders aussehen würde, weil das würde ja bedeuten, dass es heute halt nicht gut wäre. Mhm.
Voll.
Aber mein Training ist schon sehr gut heute.
Ja.
Und ich will, dass es in 5 Jahren noch besser ist. Aber noch besser bedeutet eben nicht, das Rad komplett neu zu erfinden, was wir nie gemacht haben, was wir uns nie angemaßt haben, das irgendwie zu tun oder machen zu wollen. Dementsprechend, keine Ahnung, ich bin gespannt, wie es in 5 Jahren aussieht. Aber vielleicht schlage ich in 5 Jahren meinen Trainingslog auf, was ich gerade trainiere und trainiere einfach nochmal den Trainingsplan, den ich heute trainiere oder so. Who knows?
Eine Sache noch, die ich noch hinzufügen möchte und was auch jetzt so ist und was aber früher anders war, ist das Training, also mein Training wird nur und fette Anführungszeichen und Strichen nur ein Teil von meinem Leben sein, aber nicht mein Leben. Und das war mal anders, dass sich sehr viel in meinem Leben um mein Training gedreht hat und das eine sehr hohe Priorität, also es hat eine hohe Priorität, versteht mich da jetzt nicht falsch, bitte, aber es hatte so fast schon die höchste Priorität und ich habe mich sehr darüber identifiziert und ich dachte auch, sehr viele Dinge in meinem Leben erreichen zu können, wenn ich einfach nur das gewisse Dinge im Training erreiche. So. Und ich habe für mich gelernt, dass Training ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens und sorgt dafür, dass es mir in meinem Leben besser geht, definitiv, aber mein Training ist nicht mein Leben. Und ich habe auch viele andere Dinge in meinem Leben, die ich machen möchte, die ich erreichen möchte, denen ich eine hohe Priorität geben möchte, die letzten Jahre so ein bisschen weniger Priorität bekommen hatten. Nicht unbedingt nur wegen dem Training, aber so wegen der Summe der Dinge, die bei uns ist Training und Arbeit ja sehr nah beieinander. Und aus dieser Kombination, was jetzt auch überhaupt keine Beschwerde ist, einfach nur eine Feststellung, haben sich gewisse Dinge ergeben, dass eben die Priorität von anderen Sachen ein bisschen weniger wurden. Und das ist was, das wird in 5 Jahren nicht anders sein, sondern da werde ich auch mein Training einfach nur als Teil meines Lebens sehen. Und dadurch, nur durch diesen Fakt, sehr, sehr viel Spaß an meinem Training haben und es auch sehr gut und regelmäßig durchziehen, aber nicht alles in meinem Leben wird sich um mein Training drehen in 5 Jahren.
Da fällt mir gerade, ich suche gerade, welche Nummer das war. 270, die Folge zu der Schlüssel zu gesundem Altern, die echten Longevity-Hacks. Mhm. Da fällt mir das ein, weil eben, wenn du in 5 Jahren 5 Kinder hast.
Hold your horses!
Geht, ist möglich, zum Beispiel, dann wird sich natürlich dein Training daran anpassen. Also das, was ich vorhin auch gesagt habe, so mein Training wird immer angepasst sein an mein Leben und dementsprechend wird es natürlich anders aussehen, wenn unser Leben anders aussieht. Und davon gehe ich mal aus, weil 5 Jahre sind eine lange Zeit und da kann einiges passieren. Aber ja, so für mich der wichtigste Punkt ist, und das deswegen reden wir da auch immer und immer und immer wieder drüber, wenn du prinzipienbasiert trainierst und auch arbeitest, Prinzipien sind Prinzipien, so die verändern sich nicht mehr. Und dementsprechend wird sich auch das Training nicht mehr so viel verändern, weil wir inzwischen prinzipienbasiert arbeiten, trainieren und denken. Hätten wir diesen Switch nicht geschafft dahin, dann könnte es sein, dass in 5 Jahren unser Training komplett anders aussieht. Aber eben, weil wir prinzipienbasiert denken, glaube ich eben nicht, dass es drastisch anders aussehen wird, außer eben wir wollen irgendein sehr spezielles Ziel verfolgen oder keine Ahnung, oder ich werde
Marathonschwimmer
und dementsprechend trainiere ich dann natürlich auch nur noch auf Marathonschwimmen und bin weniger im Gym oder vielleicht auch gar nicht mehr im Gym und so. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil dieses Eisen ist schon einfach so wichtig für mich, dass ich, selbst wenn ich Marathonschwimmer werde, ich immer noch in irgendeiner Form am Eisen sein werde. Du musst
dich dann super sportartspezifisch nur im Gym auf Marathonschwimmen vorbereiten. Easy.
Genau, also kein einziges Mal schwimmen gehen, sondern einfach. Also in 5 Jahren könnt ihr mein Marathon-Schwimmprogramm kaufen. Bereitet euch schon mal drauf vor. Falls ihr davor schon so trainieren wollt, wie wir auch trainieren, dann könnt ihr euch zum Beispiel Balles Leben kaufen, wenn ihr athletischer werden wollt. Das ist ein krasser Schnapper übrigens, weil heute haben wir super viel über Training geredet. Wenn ihr mal sehen wollt, wie das denn tatsächlich aussehen kann und einen Plan trainieren wollt, der von uns kommt, dann kann ich euch Balles Leben empfehlen. Eben viele Plyos, viele Sprünge, Kraft, Beweglichkeit, Stabilität und so weiter, wird da alles toll trainiert. Und ihr braucht nicht mal ein Gym dafür. Nur noch eine kleine Produktplatzierung am Ende. Für alle Hardcore-Fans, die jetzt noch dran sind. Wir haben, glaube ich, ganz schön lange geredet.
Ich glaube auch. Mir liegt eigentlich noch auf ein Rant auf der Zunge bezüglich diesem, ihr wollt das Rad neu erfinden. So, aber vielleicht machen wir da mal eine ganze Podcast-Folge drüber.
Kannst du auch raushauen.
Weil, also das ist auf jeden Fall was, das, natürlich haben wir das Rad nicht neu erfunden, aber Leute kommen ja relativ häufig damit oder sagen, dass wir alte Sachen fancy neu verpacken, um sie zu verkaufen oder sowas.
Dessen Instagram-Handle sogar Training ist einfach, genau. Ist, der dann angefangen hat damit.
Ich will gar nicht auf irgendwen Spezielles jetzt raus, aber sowas regt mich auf, weil Leute sagen sowas zu uns und uns ist völlig bewusst, dass wir das Rad nicht neu erfunden haben und uns ist völlig bewusst, dass vor 200 Jahren auch schon mal jemand über den Stack quasi gesprochen hat und über eine saubere Positionierung zwischen Beckenboden und Zwerchfell und so und dass man irgendwie viele Bewegungsoptionen hat und Bewegungsvariabilität ist nichts Neues. Hier Nikolai Bernstein, keine Ahnung wann das war, so wie die auf solche Konzepte gekommen sind, so ungefähr. Das ist uns alles bewusst und Leute, die uns dann sowas vorwerfen, haben dann einen relativ beschränkten Horizont in der Einordnung von dem. Und aber, was dann der Punkt ist, der mich dann so aufregt, ist so, ja, wenn das denn so ein alter Hase ist, was wir erzählen und vermeintlich neu verpacken, um irgendwelche Sachen zu verkaufen, wieso macht das dann nicht einfach jeder?
Wieso macht's niemand?
Und ja, das ist auch nicht mal so, dass ich das jetzt nur irgendwie über Instagram oder über solche Nachrichten oder sowas merke, dass das nicht gemacht wird heutzutage, obwohl es ja generell allgemein bekannt ist anscheinend, sondern die Leute, die zu uns kommen, die wirklich irgendwelche Probleme, Anliegen, Fragen, wissen wollen, wie sie besser trainieren können und so weiter, die wissen das halt nicht so. Und das ist für mich der Input, der für mich zählt. So, die Menschen, die da draußen Sachen machen in Gyms, die nicht die Sachen sind, über die wir reden, von denen sie aber krass profitieren würden, weil deswegen machen wir das Ganze hier. Und das verstehe ich da nicht. Und da ist dann, glaube ich, einfach eine Lücke entstanden, weil es gibt dieses, ich nenne es jetzt mal alte Wissen über gewisse Dinge, über die wir auch sprechen, die wir vielleicht in unserem Modell, das sehr anwendungsbezogen und praktisch ist und wie gesagt, meiner Erfahrung und meiner Meinung nach sehr, sehr gut für die Arbeit mit Menschen, diese Sachen, die sind vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten, die ersten 20, 30, 50, 10, keine Ahnung, Jahre, aber auf jeden Fall finden sie nicht die Anwendung, sonst würden wir nicht so drüber sprechen.
Und
deswegen triggert mich dieser Kommentar.
Es ist auch einfach Bullshit, weil auf der anderen Seite davon auszugehen, dass wir ja schon immer alles wussten und schon immer so über Training und Bewegen nachgedacht haben, ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. So, das hat sich verändert und es verändert sich stetig, unser Verständnis und unser Wissen. Aber es wird eben in der Praxis oft nicht eingebaut. Also alleine, so wie jetzt alle über das biopsychosoziale Modell sprechen. Ja. So, das ist gut, das ist super, aber das ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Und das liegt nicht daran, dass dieses Modell ganz brandneu ist. Das Modell ist ziemlich alt, aber es kriegt halt erst in den letzten Jahren wirklich Traktion und Aufmerksamkeit geschenkt. Also von daher so dieses so, ja, es gibt sowieso nie irgendwas Neues und wir wissen alles schon, was wissen wir schon seit 100 Jahren. Das ist Bullshit so. Wir haben die Wissenschaft, wir entwickeln uns weiter, wir verstehen mehr. Es gibt neue Studiendesigns, es gibt neue Studien, es gibt neues Wissen. Die Wissenschaft schafft neues Wissen. Und dieses Wissen lassen wir einfließen in die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir über Bewegen nachdenken und wie wir Bewegen applizieren im Training. Also von daher ist dieses so, ja, Big Picture, wissen wir schon ganz lange manche Sachen. Aber es gibt halt auch einfach tatsächlich neue Konzepte. Also auf der anderen Seite, ja, weißt du, ist so, ich verstehe das Argument von, ja, das Rad wird nicht neu erfunden. Aber eben, das habe ich auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, so, ja, aber viele sind halt noch mit einem Holzrad unterwegs, was mit Eisen beschlagen ist.
Ja.
So, ja,
oder
Rad, aber man könnte auch einen Gummireifen auf dieses Rad draufpacken oder Metallspeichen, damit dieses Rad besser läuft und weniger Energie verloren geht, so im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, so. Und darum geht's doch. Und von daher ist so dieses, ja, es ist halt einfach sehr, sehr einfältig und sehr, sehr unreflektiert, dann irgendwie zu sagen so, was macht ihr da für einen Scheiß, das kenne ich nicht, versucht mal nicht, das Rad neu zu finden. Und von daher ist es mir inzwischen auch wirklich egal und ich kann da nur noch müde drüber lachen, über solche Kommentare, vor allem wenn es halt von Leuten kommt, die nicht verstehen, dass uns diese ganzen Dinge bewusst sind und dass wir über diese ganzen Themen auch schon 56.000 Mal nachgedacht haben.
Ja.
Also von daher, ja, das Rad nicht neu erfinden, ja, Training bleibt Training, der grundsätzliche Ablauf von Training bleibt gleich, Stimulus, Regeneration, Adaption. Aber wie wir dieses Rad eben gestalten und so weiter, da wird es in 5 Jahren neue Dinge geben, da wird es in 10 Jahren neue Dinge geben. Und wenn wir uns vor Weiterentwicklung verschließen, dann sind wir einfach nur selber schuld, weil dann reduzieren wir unser Potenzial. Und das ist halt blöd, vor allem wenn man ein progressives Mindset hat und einfach besser werden will in dem, was man tut und wie man es tut. Okay. Kleiner Ranty Abschluss zu der Folge.
So.
Aber es ist halt auch einfach so, uns beschäftigen diese Dinge, weil wir investieren unsere komplette Lebensenergie in dieses Zeug. Also nicht unsere komplette, aber einen großen Teil von unserer Lebensenergie in die Sachen, die wir hier machen. Egal, ob es jetzt Podcast ist oder Instagram-Posts oder die MTMT-Methode oder die Skill-Meetings oder. Und natürlich ist man dann sehr, sehr, sehr emotional investiert in das Ganze. Und es ist nur menschlich, dass man dann halt getriggert wird, wenn Leute mit sowas um die Ecke kommen. Ja. Und deswegen tut's auch ab und zu gut, mal im Podcast zum Beispiel drüber zu ranten. Ja. Und zum Glück machen wir das nicht zu viel. Weil dann, da hätte ich was dagegen, wenn wir den ganzen Podcast nur drüber ranten würden. Leute im Internet haben gesagt, bla bla bla. Aber ab und zu mal so ein bisschen zu wenden, das tut schon gut.
Ja.
Druck abzulassen.
Punkt.
Ja, danke, dass ihr zugehört habt, Leute. Und jetzt haben wir erstmal unsere To-Do-Liste abgearbeitet von Podcast-Folgen. So, wir haben die 2 Beweglichkeitsfolgen gemacht, wir haben die 2 5-Jahres-Folgen gemacht. Ich bin richtig stolz auf uns, weil
ja, voll gut.
Klassiker wäre, dass wir eins davon auf jeden Fall irgendwie vergessen hätten. Das heißt, wir haben alle Möglichkeiten für den nächsten Podcast oder die nächsten Podcasts. Seid gespannt. Welches Thema erwartet euch? Ich weiß es nicht. Weißt du es, Basti?
Nee.
Nein.
Ich bin auch sehr gespannt. Aber ich freue mich drauf.
Ich auch. Okay, danke fürs Zuhören. Okay, bye.